Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Es ist Dwitzwoch. Alle 11 Minuten wird in Afrika ein Elefant abgeknallt. Immerhin dauert so eine botswanische Elefantenjagd damit rund 11-mal so lange wie ein türkisches Supercup-Finale. Während sich die Trophäenjagd in Botswana aber künftig etwas schwieriger gestalten könnte, war Galatasarays Trophäenjagd am Sonntag vermutlich eine der leichteren. Wir blicken auf die Hintergründe von Fenerbahçes Konfrontationskurs mit dem Verband. Alle 11 Minuten, das dürfte auch ungefähr der Intervall sein, in dem sich Türkgücü München seine Spielstätten neu aussucht. Nach meiner persönlichen Groundhopping-Odyssee am vergangenen Samstag kommt der Verein in dieser Woche aber mit mutmaßlich positiven Schlagzeilen in unseren Dwitz-Folgenplan. Mit Trophäen hat die SG Wattenscheid zwar schon seit längerem nicht mehr so viel zu tun, aber dass wir den Verein hier mit unserer Entkultisierung ein dermaßenes Schlamassel eingebracht haben, war natürlich nicht geplant. Wir tun etwas Buße und sprechen heute über die aktuellen Probleme an der Lorheidestraße. Ja, ansonsten ist die Folge mal wieder voller als die junge Dame, neben der wir am Dienstag das Pokalspiel Saarbrücken gegen Kaiserslautern verfolgen durften. Neben dem Spielbericht aus dem Saarland geht es auch noch in die Steiermark und ein paar Sätze zum 50. Geburtstag des Westfalenstadions müsst ihr uns auch noch zugestehen. Und damit rein in die 137. Folge und zu meinem Gesprächspartner, der mit seinem Elfenbeinzahn auch mit dem Ebenholzsockel hier gerade so durch die Tür gekommen ist. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Wir bekommen die 20.000 Elefanten, ne? Wann sind sie da?
20.000 Elefanten für Deutschland.
Was machen wir damit?
In Zoo?
Ja, erstmal in Zoo, oder?
Erstmal in
Artenschutz,
Zoo.
Aus Artenschutzgründen erstmal in Zoo.
Wenn nicht Elefanten teilweise wirklich so, sind die nicht unter Artenschutz? Also wieso hat Botswana so viele über?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht in dem Thema drin. Ich habe nur gelesen, Deutschland soll 20.000 Elefanten bekommen.
Hast du wieder mal nur Überschriften gelesen?
Ich habe wieder nur Überschriften gelesen, ja. Hab mich kurz aufgeregt, irgendwas mit Flüchtlingen in die Kommentare geschrieben und schnell wieder raus.
Deutschland will sein, wie nennt man das überhaupt, Trophäen ein... Führungsgesetz, Einfuhrgesetz verschärfen.
Ja.
Das heißt, du kannst deine Elfenbeinzähne nicht mehr aus dem Urlaub mitnehmen.
Ach, das ist doch scheiße.
Es gibt ja viele, die fahren nach Afrika und knallen so ein paar Elefanten ab und nehmen sich dann die Hörner.
Ja, aber man braucht doch was man aus dem Urlaub mitbringt. Kennst du diese am Flughafen oder diese Schneekugeln kaufen?
Ja,
kennst du das?
Ja, ja.
Das finde ich ja ein Quatsch mitbringsel irgendwie, wenn man sowas sammelt.
Ganz ehrlich, ist es nicht alles Quatsch mitbringsel?
Ja, ich finde so Magneten am Kühlschrank geht klar, oder?
Ja, okay, Magnet.
3 Euro Magnet.
Magnet, weißt du, was das der Riesenvorteil von dem Magnet ist? Du weißt, wo er hinkommt. Er kommt an den Kühlschrank, da hast du was, du blickst hin und wieder mal drauf. Ich habe zum Beispiel mal aus dem Urlaub so ein Bild andrehen lassen. Weißt du, dann da war an so einem Strand.
Was für ein Bild?
Ja, so ein Maler halt. An so einem Strand saß so ein Maler rum, wir waren am Spazieren, war nichts los und der hat mich dann voll gequatscht und dann war halt seine Bilder da auch für ein Apfel und ein Ei. Und dann irgendwann habe ich mir
gedacht, hat der dich dann gemalt oder was?
Nein, der hat den Strand da gemalt, schöne Aussicht und man hat auch wieder erkannt, dass es da war, wo wir da Urlaub gemacht haben. Habe ich irgendwann dieses Bild dafür, weiß nicht, 2-3 Euro mitgenommen und das kannst du ja nicht wegschmeißen, weißt du, das hat ja jemand gemalt, das ist ja ein Stück weit Kunst.
Naja, aber den Stein namens Michael hast du ja auch weggeschmissen.
Ja, den habe ich ja gar nicht jetzt angenommen.
Ja, okay.
Nee, aber mit so einem Bild, das kannst du nicht in, weiß nicht, kommt ja nicht in Papiermüll dann auf einmal, weißt du,
ja,
steht
ja.
Unten drunter ist noch signiert mit Bobo. Der Künstler hieß Bobo. Ey, ich kann doch nicht Bobos Bild einfach wegschmeißen.
Nein, Bobos wäre so traurig.
Ey, jetzt liegt das hier in irgendeiner Kiste rum.
Wie, Bobos Bild liegt hier irgendwo rum?
Ich
lass das doch hier für einen guten Zweck oder was versteigern.
Bobos
Bild. Oder zumindest, wir müssen Tim dreht sich gerade um zu gucken, wo es ist, und guckt er auf den Mülleimer.
ich wusste nicht, dass da der Mülleimer direkt steht. Irgendwo muss dieses Bild von Bobo noch sein. Ja, von mir aus können wir es versteigern und wir spenden für die Elefantenschutzorganisation. Wer schützt denn Elefanten in Deutschland? Wer schützt die deutschen Elefanten eigentlich?
Peter.
Noch? Peter.
Das macht alles Peter. Ich muss mal flüchten vor dem Elefanten.
Ah.
Ja, soll ich eine Elefantengeschichte erzählen?
Auch in Deutschland.
Dafür sind doch unsere ersten 10 Minuten da. Ja, im Stukenbrock, wer ist das da? Im Serengeti-Park.
Nee,
ist das Serengeti-Park?
Safari-Park.
Safari-Park, da musst du flüchten vom Elefanten.
Gehst du in Ostwestfalen.
Gehst du in solche Parks und
Zoos? Nein, ich bin Zoogegner.
Ja, also ich gehe auch.
Zoogegner.
Ich gehe niemals in so eine Geschichten. Außer in Belgrad aus Langeweile waren wir mal im Zoo.
So ein Belgrader Zoo wird wahrscheinlich auch viel bessere Standards haben, als sie das hier in Münster
haben. Absolut. Also die Elefanten hatten da Platz, die essen da in Ruhe eine Balkanplatte. Das war großartig. Und aus dem Brunnen konnte man noch Euro-Stücke fischen, das war ganz gut.
Ich glaube, das Spiel hast du nicht verstanden, ne?
Nee. Ich denke mal, wenn die einer reinwirft, dann musst du die irgendwie wieder rausholen auch.
Ja,
ne?
Hauptsache, du hast ja auch alle an Peter gespendet.
Ja, das hat alles hat Peter bekommen. Ich war im Krügerpark Und der Krügerpark ist ja ungefähr so groß wie das Saarland. Das ist immer ein Vergleichswert. Wenn irgendwas richtig groß ist, ist so groß wie das Saarland.
Weißt du, was immer die Vergleichsfläche ist?
Fußballfelder.
Ja, Fußballfelder. Immer.
Also der Krügerpark ist ja so groß wie zig Fußballfelder. Und du kannst ja einfach, warst du schon mal da?
Nee, ne?
Nee. Du kannst einfach so durchfahren mit dem Auto. Also fährst du so rein, da ist so ein Gate. Und
wie, jetzt habe ich dir in deinem Vergleich nicht zugehört. Wie viele Fußballfelder ist das Ding?
Super viele Fußballfelder. Also das,
das ist jetzt natürlich ein schlechter Vergleich. Hättest du doch besser Saarland genommen.
Ja, dann das Saarland. Ist so groß wie das Saarland. Und
ist so groß wie Saarland?
Ja, das ist einfach, du fährst da rein, da gibt es so verschiedene Gates. Da stellst du dich dann da an und musst da auch, musst so ein bisschen Eintritt bezahlen. Und dann kommt ein Mitarbeiter da und der durchsucht dann dein ganzes Auto. Und ich habe das jetzt gar nicht gecheckt und der hat gesagt, ich könnte ja Wilderer sein. Ich habe auch gesagt, Digga, sehe ich aus wie ein Wilderer, Alter.
Aber das hört man doch in Bielefeld, wenn du da am Rumballern bist.
Mann, nicht in Stukenbrock da in dem Park.
Ja, wo denn?
Im Krügerpark.
Ach, im richtigen.
Im richtigen Krügerpark.
In Südafrika?
Ja, da oben.
Kurz vor Botswana.
Der grenzt an Botswana, richtig. Und,
du hast wirklich, du hast schon die Elefanten gesehen, die bald hier genau, in Bielefeld wohnen.
Ich habe mir die schon mal angeguckt und dann kannst du da rein, du wirst halt kontrolliert auf Wilderei und so ein Kram und dann fährst du da rein und das ist halt, das ist keine geführte Tour oder so, du fährst da einfach so durch.
Aber Moment, du wirst vorher schon kontrolliert?
Ja, dann.
Aber es geht doch eigentlich um das raus.
Ja, du wirst vorher und nachher kontrolliert. Die gucken, ob du irgendwelche Waffen dabei hattest.
Ach so.
Ich ja, okay. Also ich hatte aber keine Waffe dabei.
Ah.
Außer meine Fäuste. Aber weiß nicht, ein Elefant im Faustkampf ist doch schwierig.
Aber ich wollte gerade sagen, ist es nicht, also wenn man jetzt, man muss ja nicht Wilderer sein, um sich so zum Selbstschutz irgendwie, weiß ich, zumindest so einen Baseballschläger mitzunehmen, oder?
Ja, meinst du, der bringt dir was?
Ich weiß nicht, bei manchen Tieren würde ich mir das einbilden.
Ja, so ein Zebra kriegst du mit dem Basie schon kaputt,
Zebra würde ich auch nicht angreifen.
Nee, aber so aus Spaß doch vielleicht. Ich meine,
dass du beim Elefant keine Chance hast mit dem Basie, ist klar. Aber ich sag mal so, wenn du so einen Leopard gut erwischt.
Aber wenn du zum Beispiel jetzt eine normale Knarre bei hast, ne, so eine Walter P99 oder wie die heißen, Das bringt ja auch nichts gegen den Elefanten, oder? Kann man den erschießen? Der
Elefanten bringt echt gar nichts, ne?
Nein, also ich glaube nicht.
Der wird viel wütender, weil es den juckt. Ja. Der guckt sich so runter, so, er ernsthaft jetzt hier? Und dann ist aber törö, ey.
Nee, sowas hatte ich schon mal mit einem Menschen. Und der war der Elefant. Ja, egal.
Törö.
Ja, so ungefähr war es. Lange Geschichte. Nee, eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Ja, und dann fährst du halt durch diesen Krügerpark. Das ist richtig geil. Und du bist dann halt, irgendwann bist du so weit drin, dass du auch voll einsam da unterwegs bist. Also du siehst keine Autos mehr und nichts. Und dann bin ich halt, dann kannst du dir halt diese scheiß Tiere da angucken. Dann guckst du die Giraffen an, wie die fressen und so ein Kram. Auf einmal ein Nil fährt da rum.
Giraffe auch sehr problematisch, mit dem Basie kommst
du
ja nicht dran.
Ja, musst du halt unten die Hacken erstmal wegkloppen. Auf jeden Fall, irgendwann waren dann da so Elefanten unterwegs und die passierten dann so die Straße. Ja, und dann will man halt irgendwann, kennst du das, ist wie beim Hoppen. Du kommst schon rein, kostenlos und freust dich und dann willst du noch VIP fressen. Du einen
besseren Sitzplatz.
Ja, ja, du willst
noch. Wobei,
doch,
das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe einmal ganz schlechte Erfahrungen gehabt, dass ich, ich würde sagen, fast rausgeflogen bin. Ich bin rausgeflogen, ich bin aber wieder reingekommen, weil ich versucht habe, mir noch ein bisschen Fressen zu ergaunern im VIP-Bereich. Seitdem bin ich immer nur dankbar, wenn ich es irgendwie geschafft habe, bei ausverkauften Spielen überhaupt irgendwie reinzukommen oder irgendwie kostenlos reinzukommen oder so. Also das heißt, sobald ich das habe, weshalb ich eigentlich da bin, ich bin da, um das Spiel zu gucken und auf einem guten Platz beide Kurven mehr angucken zu können. Dafür bin ich da.
Man verliert plötzlich das Bewusstsein fürs Wesentliche.
Genau, mehr will ich ja gar nicht.
Genau.
Also ich muss nicht noch gratis Hotdogs haben.
Und das ist dann irgendwann bei den Elefanten auch so gewesen und dann ist man zu nah dran gefahren, der hatte irgendwelche Kinder noch dabei, kennst das Spiel ja, und dann ist er ausgerastet und ich musste da mit 120 durch diesen Krügerpark abhauen und hab nur im Hintergrund geguckt und man merkt so richtig den Boden vibrieren.
Aber musst du rückwärts fahren oder vorwärts fahren?
Ich habe so schnell gedreht, wie ich konnte. Also ich bin erst rückwärts gefahren, glaube ich, und dann,
ich finde, es gibt nichts Schlimmeres,
so vorwärts.
Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als rückwärts schnell fahren.
Wieso ist rückwärts fahren eigentlich so laut? Weißt du, das macht so das? Weißt du, wie ich meine?
Ja, weil ich würde mal sagen, der Rückwärtsgang ist ja auch nur ein erster Gang.
Ja, stimmt.
Weißt du, und wenn du im ersten Gang so hoch ziehst, dann wird ja auch voll hochtourig laufen.
Ja, und dann hatte ich
wäre eigentlich geil, wenn man im Rückwärtsgang noch mehrere Gänge hätte, ne?
Ja, ja.
Also ich fahre im dritten rückwärts. Volle Möhre, ey.
Ja, und hinter mir war dieser Elefant. Ja, also der, mit denen ist nicht zu spaßen. Wenn die jetzt alle nach Deutschland kommen, dann aber gute Nacht.
Marie. Also wie ist es ausgegangen? Du bist mit 120 da weg und hast
gehauen. Ja, ich bin da abgehauen. Irgendwann hat er auch Ruhe gegeben.
Sonst hätten wir heute keinen Podcast mehr.
Ja, es gibt ja schon diese Videos. Aber
du sitzt doch noch im Auto, ne?
Du sitzt im Auto, du kennst diese Videos, wie die auf links kippen, die Autos. Habe ich mir natürlich vorher alle angeguckt.
Ja, vorher, ist auch immer gut, ja.
Es gibt auch so Leute, das sterben immer mega viele da im Krügerpark, weil die dann da aussteigen und joggen gehen oder so. Ich check das nicht, ehrlich, ohne Scheiß, ich verstehe das nicht.
Aber aber nur Chinesen, oder?
Ja, das kann natürlich sein.
Da gibt es auch so ein geiles Video vor allem. Guckt euch das gerne an, wie so eine, ich würde ganz stark mutmaßen, eine chinesische Familie, auch in irgendeinem Safari-Park einfach so aussteigt und vom Löwen gefressen wird. Das ist so stumpf. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist ein Pärchen mit ihrer Schwiegermutter. Ja. Und wenn ich mich nicht vertue, steigt die Schwiegermutter aus, weil sie sauer ist. Irgendwie so. Und dann rennt die Tochter hinterher. Und dann muss der Mann hinterher, damit er die beiden wieder einfängt. Und ich glaube, die Schwiegermutter schafft das noch reinzukriegen wieder in die Karre. Und die Frau wird gefressen, irgendwie so.
Ich habe schon mal gehört, irgendein Kumpel von mir, der hat so einen Tauchkurs gemacht oder so. Da ist auch irgendwie ein Chinese gestorben, weil er tauchen lernen wollte, aber nicht schwimmen konnte.
Das ist, wenn man sagt, man macht die Sachen in einer falschen Reihenfolge.
Ja, genau.
Wir haben auch schon mal drüber geredet, über Leute, die als dritten Länderpunkt Marokko direkt machen, so, weißt du? Nee, du musst leider erst durch Holland und Belgien und irgendwann kannst du auch nach Marokko. Aber Marokko ist kein Länderpunkt 3.
Nee, absolut nicht, das stimmt schon. Also, Botswana schickt uns die Elefanten rein.
Botswana übrigens auch kein Länderpunkt 3.
Nee, absolut nicht. Botswana auch kein Länderpunkt 3. Wie gesagt, ich glaube, der Krüger-Park geht auch durch Botswana durch quasi. Es ist so grenzübergreifend. Da fängt dann die Elefantenplage an.
Ja, dann verstehe ich gar nicht, das ist ja da eine offene Grenze. Die Tiere halten sich ja nicht an Grenzen. Warum
sorgt kommt drauf an, wenn die keinen Reisepass haben?
Naja, wird ja nicht kontrolliert. Ist ja eine offene, eine grüne Grenze. Wahrscheinlich in Afrika eine gelbe Grenze oder eine braune. Aber da können die botswanischen Elefanten ja auch einfach rüber nach Südafrika rennen. Ich weiß gar nicht, warum Botswana so ein Problem hat. Also das Thema, was wir jetzt hier gerade behandeln, ist ja, Botswana hat zu viele Elefanten und dadurch, dass Deutschland jetzt strengere Trophäeneinfuhrgesetze haben will.
Die Grünen bestimmt wieder, ne?
Ja, die Grünen, absolut. Darum haben die jetzt Angst, dass die Deutschen, ja, wie nennt man denn solche Touristen? Schießtouristen?
Schießtouristen, ja.
Die Schießtouristen.
Schieß mich tot.
Die Schießtouristen kommen jetzt nicht mehr, weil sie dürfen sie ja nicht mehr einführen. Und das würde in Botswana für so große Probleme sorgen, weil erstens haben die dann viel zu große Elefantenplage, wo ich mir denke, ja, dann knallt es halt selber ab.
Haben die Schießtouristen die Shootbology-App?
Hauptsache sammeln.
Dann posten die auch so in ihrer Story, heute vor 10 Jahren 4 Elefanten getötet.
Ja. Elefantenpunkt Botswana und sowas. Ich habe den Elefantenpunkt Botswana.
Die Shootbology-App, da kriegst du auch so ein Badge, wenn du da gewinnst.
Deutschland will strenger sein, deshalb Botswana hat Angst, dass sie zu viele Elefanten haben und die Leute, das finde ich auch geil, und die Leute dann da weniger Tourismus haben und dann die Einnahmen da einbrechen. Das heißt,
das ist bestimmt schon wirklich ein krasser Tourismuszweig, ne? Diese Wilderei-Geschichte, oder? Ich glaube schon, ich kann es mir vorstellen.
Wilderei ist echt Tourismus? Ja, klar. Ja. Botswana will auf jeden Fall, deshalb haben sie damit gedroht, 20.000 Elefanten nach Deutschland zu schicken und gleichzeitig die Migranten noch direkt mit, damit die Leute neue Arbeit haben, weil dann hier die Elefanten ja geschossen werden dürfen. Keine Ahnung, witzige Geschichte. Wir, würde ich mal sagen, gehen in. Haben wir Rückmeldung?
Ja, wir hatten so ein paar Rückmeldungen. Wir kriegen aktuell immer so viele Nachrichten, das ist überhaupt nicht mehr gut selektierbar, gut einsehbar. Also gerade ist echt, ist wieder verrückt aktuell, ne? Wieder verrückte Zeiten hier bei Twitch.
Ja, weißt du, was das immer das größte Problem ist? Wenn wir selber so einen vollen Samstag haben, wie es jetzt in dieser Woche der Fall war.
Ja, und dann
kommst du samstags abends, gehst mal wieder bei Insta rein und guckst in das Twitch-Postfach. Und dann denke ich so, Alter, bis wohin soll ich denn scrollen, um unten die Anfänge von den Nachrichten?
Ja, das ist echt krass. Und dann hast du so eine Latte von 80 Leuten, die dir irgendwas schreiben. Das ist wirklich krass gerade. Aber macht ruhig weiter, macht weiter. Wir überfliegen das alles gerne. Aber das ist aktuell wirklich eine Hausnummer. Eine Rückmeldung gab es vom Smartdresser, fällt mir gerade ein, ne?
Stimmt, die war für uns besonders cool, denn dort wurde sich, ja, bedankt. Was heißt bedankt? Wir haben ja auch nicht so viel getan, als ein bisschen Quatsch zu erzählen. Aber
was heißt denn Quatsch erzählen? Wir haben ja den Hundekotbeutel vom Smartdresser beworben.
Wo ich übrigens immer noch drauf warte, dass uns der mal zugeschickt wird hier.
Ich habe mir extra einen Hund geholt jetzt.
Der kackt hier alles voll, ey. Von
Lucky, sei ruhig.
Von Babur? Ja. Babur?
Babe?
Hab ich, glaube ich, auch falsch gemacht, ne?
Ja, irgendwas war da auch.
Babe?
Ich weiß es nicht. Irgendwer hat das reingeschrieben. Das ist auch irgendwie nicht so richtig. Aber der Beutel muss jetzt ran.
Der Beutel muss ran. Und ihr müsst weiter ran, den Code zu nutzen, denn das hat so gut funktioniert. Also besten Dank an alle, die sich den schon zu Nutzen gemacht haben. Denn es soll ja auch nicht zu eurem Schaden sein. Wir haben mit dem Smartdresser, oder wir hatten vereinbart, 15% gibt es auf alles, ne? Alles außer Sale, glaube ich. Alles außer Sale. Ich muss auch zugeben, jetzt ums Osterwochenende haben wir nicht viel davon gehabt, denn da gab es auch die Osteraktion mit 20% auf alles. Da sind wir dann natürlich, waren wir nur der zweitbeste Code. Aber ich glaube, Ostern ist vorbei. Wir sind wieder
Wir sind wieder der Code. Wir sind
der bestreduzierendste Code. So. Also nichts geht über Dwitzwochen. Von daher, wer jetzt für den Sommer sich ausrüsten muss mit Kubu, ist an diesem Wochenende, würde ich sagen, mal ganz, ganz stark wieder gefragt.
Ey, was für ein geisteskranker Kubu-Tag am Wochenende, ne?
Ja, vor allem, man hat auch gemerkt, dass der ein oder andere aus seiner Letztjahres-Kubu ein bisschen rausgewachsen ist.
Ja, schöne Grüße auch an der Stelle. Hat man auch bei den vielen Westfalen-Stadion-T-Shirts gemerkt.
Man ist sich seiner Größe nicht mehr ganz sicher, ne?
Ja, deswegen da vielleicht nochmal neu ausstatten. Ich habe gesehen, das Smart Dresser hat da einiges im Angebot. Vor allem diese gängigen Fußballmarken, sage ich jetzt einfach mal. Aber nochmal, also zum Wetter und zu Kubu, das ist ein Phänomen. Also ich stelle jetzt mal die These auf, Fußballfans neigen zur kurzen Hose.
Ja, er hat bei dem einen oder anderen natürlich auch körperkünstlerische Gründe, würde ich fast sagen.
Asoziale Fratzen auf der Wade wollen präsentieren.
Wollen die Sonne auch sehen, ne?
Wollen die Sonne auch sehen. Und es ist so ein Phänomen in Deutschland, finde ich, dass es werden 25 Grad gemeldet, Sonnenschein. Und ich sag mal so, die Hälfte, über 50% der Gesellschaft trägt aber weiter lange Hose oder zieht sich nochmal eine Jacke an. Wenn es im Juli so wäre, alle kurz.
Ja, kann natürlich zwei Faktoren haben. Zum einen glaube ich, dass man schon so ein bisschen, man traut dem Braten noch nicht so ganz und irgendwie so, wenn es 25 Grad am Tag sind, können ja trotzdem abends wieder 7 sein.
Ja,
weiß ja noch nicht so ganz. Und zum anderen glaube ich auch, also ich bin da genauso, wenn ich jetzt in meinen Schrank gucke, also für eine Woche Kubu wäre ich noch nicht ausgerüstet.
Ja, ich muss mich da auch nochmal neu aufstellen, habe ich gemerkt. Ja gut, wir kriegen jetzt ja welche zugeschickt. Vielen Dank, das läuft ja alles fantastisch. Und ja.
Und damit ihr welche zugeschickt bekommt, müsst ihr bezahlen.
So.
Das macht er auf thesmartdresser.de mit dem Code Witzwoch. Ja, guckt einfach durch. Ich brauche jetzt nicht die Marken da alle aufzählen. Es sind einige Marken, die wird man, glaube ich, in der Umgangssprache als Fußballmarken bezeichnen.
Ja, so. Ja, ich glaube, das kann man so machen.
Unfair oder CP Company oder solche Geschichten. Also klickt euch durch und wenn ihr was findet, dann ballert Witzwoch in diese Leiste rein, dann habt ihr 15% gespart und ja, tut uns gut und ja, euch dann gegebenenfalls, wenn es euch passt auch, wenn ihr eure Größe noch drauf habt.
Ja, vielen Dank, dass das alles so funktioniert an der Stelle. Vielen Dank auch an euch, dass ihr da, ja, und vielen Dank auch an euch, dass ihr da fleißig mitmacht. Ich find's immer überragend, wenn das so schnell geht. Weil das ist ja, du bestellst was und dann ist es da.
Yeah, also,
da haben uns ja viele geschrieben, ey, überragend schnell. Und dann, das ist immer so ein geiles Qualitätsmerkmal von der Marke, finde ich. Wenn sowas
ja,
einfach
und
gut
man muss auch sagen, und der eine oder andere hat auch überragend schnell die Sachen zurückgeschickt, dass uns unsere Provision wieder abgezogen
ja,
wurde.
Ja, das, da muss
aber da muss man auch sagen, das ist ja auch drin. Also ihr könnt die Sachen ja anprobieren und dann wieder zurückschicken.
Ja, aber eigentlich, ne, wie gesagt, wir kriegen die Provision wieder gestrichen. Das kann man doch dann noch in Altkleider packen.
Oder bei die Sachen.
Also, Kleinanzeige rein.
Schick die, also in Botswana hat auch nicht jeder ein CP Company T-Shirt.
Man geht doch auch nicht zum Friseur. Man geht ja auch nicht zum Friseur und wenn der Schnitt nicht passt, dann sagt man nochmal nachschneiden, oder? Weißt du? Man geht dann halt zum nächsten.
Wenn er so den Spiegel hinter dir im Nacken hält, dann sagst du, oh, nee, so nicht, mach mal neu.
Bisschen Gel?
Bisschen länger, bitte.
Ja, lass uns den Werbeblock hier abschließen und mal in die aktuellen Themen reingehen. Wo wir gerade beim.
So machen wir's. Werbung Ende müssen wir jetzt sagen.
Genau, Werbung Ende.
Haben wir Werbung Anfang eigentlich gesagt?
Ja, so ein bisschen haben wir es, glaube ich, gemacht. Ja, der Werbung.
Es kommt hier wer passt da drauf auf? Eine Landesmedienanstalt?
Irgendwas in Schleswig-Holstein, ne?
Ah, ja, die, oh.
So Kiel-mäßig. was haben wir? Türkei, ne? Türkei, wir gehen in die Türkei. Supercup.
Supercup, wobei man muss ja sogar froh sein, dass der Supercup überhaupt in der Türkei gespielt wurde. War nicht selbstverständlich, denn der erste Versuch hat ja in Riad stattgefunden.
Ich glaube, der allererste Versuch war für Sommer angedacht. Aber
ach
Gala hat doch da irgendwo in so einer Qualifikationsrunde für einen Europacup gespielt. Deshalb wurde es verlegt. Dann kam der Marketing-GAU und das Ganze sollte in Saudi-Arabien stattfinden. Das
auch irgendwie
Fußballland
auch
schlechthin.
Ganz kurzfristig erst
bekannt gegeben wurde.
Oder? Das war irgendwie so eine Woche vorher oder so erst.
Ja, genau. Und dieser Supercup oder generell dieses Jahr gerade steht ja, oder das letzte Jahr stand ja für 100 Jahre Atatürk. Es wurden aber von Saudi-Arabien aus diese Atatürk-Symboliken verboten. Deshalb sind beide Mannschaften nicht aufgelaufen. Witzwochhörer wissen das. Witzkids wissen das, denn wir haben ja hier ausgiebig drüber gesprochen. Jetzt fand quasi die dritte Auflage dieses Spiels statt.
Also des Supercups 2023, muss man dazu
genau
sagen, ne?
Der Supercup 2023, die Drittauflage fand statt. Galatasaray gegen Fenerbahce, diesmal in?
In Urfa, beziehungsweise Sanli Urfa genannt. Wird wohl oftmals einfach nur als Urfa bezeichnet.
Das kenne ich nur von Dönerläden.
Ja, man kennt es jetzt vielleicht auch ein wenig in. Die Stadt hat ein bisschen an Bekanntheit durch den Bürgerkrieg in Syrien. Denn das ist ein Grenzort, würde ich sagen, zumindest grenznah. Sani Urfa hat sich zur Durchgangsstation für Dschihadisten aus der ganzen Welt
entwickelt. Ganz kurz, Dschihadisten, richtig gutes Wort.
Dschihadisten, ne?
Ja, klingt richtig geil.
Was machen
geil
die denn überhaupt?
Was die machen?
Dschihad. Oh Gott, was ist das?
Ich weiß es nicht, ich kann das nicht erklären. Was ist ein Dschihad?
Ich glaube, der Dschihad ist der Heilige Krieg.
Ah, ja, oder, stimmt.
Oder darf man das so sagen? Oh Gott,
ich weiß es nicht.
Nein, der Heilige Krieg ist nur in Krakau, ne?
Der Heilige Krieg ist nur in Krakau.
Nee, auf jeden Fall ist die Stadt dafür bekannt geworden, dass da quasi eine Durchgangsstation für Dschihadisten war und dementsprechend haben da wohl auch die Schleuser gut gearbeitet, damit die Leute nach Syrien kommen. Gleichzeitig war der Ort aber natürlich auch auf der anderen Route sehr begehrt, sodass zwischenzeitlich so rund 350.000 Kriegsflüchtlinge wohl stationiert sind.
Und 20.000 Elefanten.
Ich weiß nicht, ob die da auch... Nee, Elefanten, die können auch durch die Alpen, oder?
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, welche Route die gehen. Die Stadt hat knapp 2 Millionen Einwohner, von daher vielleicht sind die 350.000 Flüchtlinge noch irgendwie unterzukriegen, aber klingt schon erstmal nach krassen Zahlen.
Also als Spielort erstmal irgendwie komisch, ne? Und vor allem...
Klingt nach einer Krisenstadt.
Klingt nach einer Krisenstadt und geografisch auch irgendwie an einem ganz anderen Urfahr.
Oh, alto Belli, ey. Ja, das stimmt natürlich. Also die Stadt liegt, wie gesagt, an der syrischen Grenze oder nicht weit von der syrischen Grenze.
Über 1000 Kilometer von Istanbul entfernt.
Und da jetzt beide Finalteilnehmer dieses Supercups, also Gala und Fener, natürlich aus Istanbul kommen, kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt eine sinnvolle Finalortauswahl ist.
Meinst du, so Türken haben auch so komische Bezeichnungen dafür, wenn die über das Derby sprechen? Wir spielen morgen gegen Ankara Nord.
Ja, ist natürlich schwierig, wenn alle Derbys in Istanbul sind. Wobei, das sind natürlich auch Stadtteildinger, ne?
Ja, das sind Stadtteildinger.
Aber andererseits, trotzdem, wie willst du denn... Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute da aus Beşiktaş zumindest mal so in Richtung Fener ist ja der asiatische Teil und die sind ja auch relativ, ein bisschen abgelegen vom europäischen Teil.
Ja, ja, ja. Ich
könnte mir vorstellen, dass so der ordentliche Beşiktaş-Bürger, der da irgendwo in Beyoğlu wohnt, da Fener nicht so ganz zu Istanbul dazu zählt.
Ja, ja, also, genau. Weißt du, dass die das irgendwie abschneiden und so.
Oder
ne?
Das irgendwie so sagen, ja, die aus dem Ostvorort.
Ja, aus dem Vorort. Ja, stimmt, das sind die aus dem Vorort.
Der Ostvorort.
Ja. Das Supercup-Finale am Sonntag hat stattgefunden.
War aber kurz.
Ja, entgegen aller Vermutung, weil Fener hat ja erstmal Beschwerde eingelegt, dass die ungern spielen möchten. Das soll verlegt werden. Wir haben so ein bisschen auf die Solidarität des türkischen Fußballverbandes gehofft, beziehungsweise auch auf die Solidarität von Galatasaray. Denn Fener spielt ja am Donnerstag gegen
Olympiakos, Kyrgios, ne?
Olympiakos, ja. Spielen die in Griechenland?
Ja, am Donnerstag, 11. April bei Olympiakos und dann in der Folgewoche spielen sie zu Hause.
Ja, und da haben die sich natürlich, da haben ein bisschen Beschwerde eingelegt und gesagt, ey Leute, wir brauchen die Regenerationszeit, wir können jetzt nicht nach Urfa fliegen und dann noch so eine Strapazen antun. Was ich irgendwo verständlich finde.
Jein. Also Fenerbahce ist ja in der Kritik zurzeit so, dass sie sagen, ja, einer der Kritikpunkte sind ja auch diese Zustände, die in der Türkei teilweise bei den Ligaspielen herrschen und wir reden ja gleich noch ein bisschen drüber, aber unter anderem das Trabzonspor-Spiel, wo ja einiges drunter und drüber ging, wo Fener immer argumentiert, ja, in jeder anderen europäischen Liga wäre oder normalen europäischen Liga wäre so ein Spiel abgebrochen worden.
Ja, wenn du mit der Argumentation
kommst. So, und wenn du jetzt kommst, in den anderen europäischen großen Ligen, da wird ja auch nicht deshalb irgendwie eine Mannschaft freigestellt vom Liga-Alltag oder in dem Fall vom Supercup. Ich meine, es gibt ja Länder, gerade so die kleineren, für die Europapokal-Teilnahme ihrer Vereine sehr, sehr wichtig ist. Für die Punktesammlung, für das Rating.
Merkt man dann auch.
Das ist ja nicht zum ersten Mal so. Es gab ja durchaus schon Fälle, ich habe jetzt gerade keinen vor Augen.
Ja, ich habe das so Ferencváros wurde schon mal abgesagt.
Das
ist so eine Ostblock-Geschichte.
Ja, dass die Ligaspiele am Wochenende, ich glaube sogar selbst in Holland gab es das schon, dass das Eindhoven mal nicht spielen musste.
Ja,
also dass auf jeden Fall das Liga-Wochenende abgesagt wird, damit der Verein einfach sich voll und ganz auf den Europapokal qualifizieren kann.
Saarbrücken hatte das auch jetzt gegen Essen.
Ja, so ungefähr. Also so eine ganze Woche oder anderthalb Wochen an Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, damit die dann natürlich bestmöglich abschneiden, denn da hat ja dann das ganze Land, die ganze Liga was von. Und da hat Fener jetzt ein bisschen darauf spekuliert. Ja, aber andererseits, wie gesagt, also in den großen europäischen Ligen, und das ist ja das, wo Fener sagt, ja, wir wollen aber auch eine große europäische Liga sein, denn die Türkei ist eine große Fußballnation. Also so ein Bundesligaspiel wäre jetzt nicht abgesagt worden, weil Dortmund am Mittwoch bei Atletico antreten muss.
Es wurde auf jeden Fall nicht abgesagt, genau wie du schon sagst. Und generell herrscht da so ein bisschen Zwist zwischen Fenerbahce und dem türkischen Fußballverband. Da geht es darum, dass sich Fener benachteiligt fühlt, was irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen angeht. Da geht es um dieses große Spiel gegen Trabzon, wo der Trainer auch gesagt hat, also wenn da ein normaler Schiedsrichter gewesen wäre, dann wäre das halt zu 60. abgebrochen worden, nachdem wir 800 Mal mit Wasserflaschen beworfen wurden und mit Fackeln.
Ich meine, das haben ja die meisten wahrscheinlich auch mitbekommen. Trabzon gegen Fener ist ja sowieso so eine alte Fehde. Ich glaube, da geht es vor allem um die Meisterschaft 2011. ja, also Trabzon hat eigentlich, ich weiß nicht, ob die so einen richtigen Derby-Gegner haben, vielleicht Rizespor oder so, aber eigentlich hat Trabzon so auch immer sich als Rivalen die Großen und drei aus Istanbul aufgelegt, weil die selber gerne in dem großen Trio mitspielen würden, glaube ich. Und 2011 war es so, dass ich glaube, Fener Meister geworden ist, im Nachhinein aber irgendwie so ein Manipulationsskandal aufkam und infolgedessen hat der türkische Verband quasi Fener nicht, weil als türkischer Meister durfte man entweder die Quali für die Champions League spielen oder direkt Champions League spielen. Auf jeden Fall, der türkische Verband hat aufgrund dieses Skandals, dem Manipulationsskandal von Fenerbahçe, ich glaube um sechs Spiele ging es da während der Meistersaison, die haben die nicht gemeldet. Die haben die quasi nicht für die Europa gemeldet und der Vizemeister Trabzon durfte dann quasi in der Champions League mitspielen. Und dementsprechend hat Trabzon auch gesagt, ja Moment, wieso spielen wir jetzt hier Champions League, wenn wir der berechtigte Teilnehmer sind, dann müssen wir ja auch Meister sein.
Ach, okay.
Und die streiten sich, glaube ich, bis heute noch vor Gericht, denn da gab es immer verschiedene Urteile, auch teilweise ganz komisch. Ich habe eine Meldung gefunden, dass die türkische Justiz Fenerbahçe wegen Spielmanipulation in 6 Spielen für schuldig befunden hat. Dieses Urteil fiel in einem Prozess, dessen Organisator der Terrororganisation FETÖ zugeschrieben wird. Also Fener ist dann wiederum vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Die CAS hat dem Urteil der UEFA aber zugestimmt und im anschließenden Berufungsverfahren vor der türkischen Justiz wurde dann Fenerbahçe freigesprochen. Also es geht bis heute, glaube ich, ist es immer noch nicht ganz geklärt. Trabzon kämpft weiterhin darum, diesen Titel im Nachhinein zugesprochen zu bekommen. Und Fener wurde quasi sogar, ich glaube 2013 für 2-3 Jahre von den UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen, ja, stimmt, aufgrund dieser Manipulationsspiele. Also eigentlich ist es ist so, dass Fener quasi je nach Gericht, wenn du fragst, offiziell verurteilt ist oder offiziell freigesprochen ist. Ich weiß nicht, ob es da Überlagerungen der Kompetenzen gibt. Also diese Geschichte, wer jetzt europäisch spielen darf, ist ja auch egal, das ist jetzt verjährt. Aber dieser Meistertitel, der...
Will man sich ja gerne ins Geschichtsbuch schreiben.
Ja, ne? Vor allem gerade, ich meine, ich habe jetzt die Rekordmeister der Türkei nicht so ganz auf dem Schirm, aber ich würde behaupten, Fener und die beiden anderen Istanbuler Vereine haben da genug. Und für Trabzon ist so eine Meisterschaft ja schon was Besonderes. Gerade wenn die in der Folgesaison dann auch die Champions League spielen durften. Ich glaube, deshalb wird dann noch ein bisschen drum gekämpft. Aber auf jeden Fall das zu dieser Geschichte Trabzon gegen Fener. Und in dem Fall hat jetzt, ich glaube, Trabzon hat im Spiel geführt, zumindest stand es 2-2 und der Ex-Dortmunder Batshuayi hat dann da in der Nachspielzeit das 3-2 für Fener gemacht und dann ist, glaube ich,
und dann noch einen Typen umgekickt.
Ja, dann ist alles eskaliert, dann sind die Trabzon-Sport-Fans auf dem Platz und haben die Spieler teils angegriffen und das Video von Batshuayi ist ja auch umgegangen.
Ja, und da meinte der Trainer auch, unter normalen Umständen und wenn dann normaler Schiri gepfiffen hätte, ich glaube, so wurde zumindest übersetzt, dann wäre das halt zur 60. abgebrochen worden, weil der Spielfluss von Fenerbahçe gestört wurde. Es wurden Wasserflaschen geworfen, Pyro geworfen, der Sohn vom Trainer wurde umgekloppt nach dem Spiel. Also
das ganze Spiel war schon schwierig, weil auf dem ganzen Platz Wasserflaschen rumlagen.
Ja, ja, genau. Der Trainer musste immer wieder wegräumen und so. Und er hat auch gesagt, ey, wir brauchen, das war auch eine Forderung, wir brauchen hier europäische Schiedsrichter, wir brauchen hier neutrale Schiedsrichter. Das funktioniert hier alles so nicht. Und
die bräuchten vor allem mal, die müssten vielleicht mal drüber nachdenken, ob die weiterhin die Wasserflaschen im Stadion verkaufen. Das ist bei solchen Spielen. Also ich will ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche Restriktionen da fordern, aber also bei so türkischen Problemspielen,
stimmt, ja,
kriegen immer so viel von diesen, vor allem ich glaube auch, du musst, oftmals wird es ja einfach so gehandhabt, du kriegst ja diese Flasche und dann schrauben die den Deckel ab, ja, und dann kriegst du die offen, ne?
Ja.
Aber ja, also was ist denn leichter in den Stadion zu kriegen als ein Deckel? Weißt du, ich kann auch vorher einfach einen Deckel mir mitnehmen, kauf die Flasche, dann habe ich halt wieder ein zues Getränk, was ich auch noch besser pfeffern kann. Also da vielleicht mal ansetzen, die Dinger einfach in so Weichplastikbecher umzukippen. Also das sollte doch auch zur Problemlösung beitragen, dass dann nicht 5 Leute irgendwelche Plastikflaschen an den Kopf kriegen.
Ja, das war so ein großes Thema. Da wurden auch noch Spieler von Fener bestraft, obwohl die sich einfach nur mitgeprügelt haben, also sich quasi zur Wehr gesetzt haben gegen die Trabzon-Fans. Und der Stand von Fenerbahçe beim türkischen Fußballverband ist sowieso schon nicht gut. Die haben auch auf einer Mitgliederversammlung darüber gesprochen, aus der Liga auszutreten, wobei das wahrscheinlich eher so ein Druckmittel ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der türkische Verband gesagt, nein, dieses Spiel wird nicht verlegt. Dementsprechend gab es im Vorfeld ganz große Spekulationen. Ja, das ist so gerade die Geschichte. Das Spiel wurde nicht verlegt. Es gab große Spekulationen im Vorfeld, was passieren wird, weil es ist ja auch immer noch die Türkei. Und an dem Tag hat auch die A-Jugend, die U19 von Fenerbahçe, hatte ein ganz normales Spiel im Liga-Alltag. Die sind nochmal angetreten, ne?
Wobei, da habe ich
Doppelbelastung.
Ich hab mal jetzt gerade, während du das erzählt hast, den Gedanken gefasst. Also ich hatte das ja gelesen hier in unserem Folgenplan, dass die schon ein Spiel hatten. Aber wo haben die denn gespielt, dass die dann abends in Urfa sein konnten um 20:30 Uhr?
Ja, das sind keine Fußballfans wie wir, die fliegen dann einfach dahin.
Ja, aber von wo denn?
Weiß ich doch nicht, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall hat Fenerbahçe da die U19 aufs Feld gestellt und Galatasaray nicht, denn Mauro Icardi hat nach 50 Sekunden getroffen. Also nach 50 Sekunden war auf jeden Fall Schluss. Ich glaube, die Jungs wurden dann auch vom Platz geholt nach dem 1-0. Und ja, dann war es mal großes Rätselraten. Stadion war natürlich auch gut gefüllt. Galatasaray hat dann da so ein 11 gegen 11 Trainingsspiel gemacht für die Zuschauer. Und irgendwann wurde die Live-Sendung aber auch unterbrochen und es gab eine Sonderausgabe vom türkischen Wer wird Millionär. Also ganz großer
Sportmann. Die U19 sind echt die ärmsten Schweine eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, die
armen. Also die müssen da für die sportpolitischen Ideale ihres Vereins da dann bis nach Urfa fliegen, um da irgendwie für eine Minute auf. Oder weißt du, wer die größten Schweine sind dann da? Die ärmsten Schweine? Die Ersatzspieler. Da sind ja U19-Ersatzspieler von Istanbul bis nach Urfa geflogen worden.
Damit die müssen ein Dschihadistengebiet. Da sind doch locker viele Erdbeben in der Ecke, oder?
Stimmt, ging auch nach der Region,
ja. Ja, ging nach Erdbeben.
Boah, was muss das für die für einen Tag gewesen sein? Da setzen die sich dann für eine Minute auf Ersatzbank und dann geht's wieder in die Kabine und dann fliegen sie wieder nach Istanbul.
Alle pfeifen nicht aus, alle hassen dich und du kannst wieder nach Hause fliegen. Großartig, ja. Türkei immer gut hier, ne?
Türkei ist ein Sitzwochgold. Absolutes Brett.
Absolutes Brett.
Also Türkei, neue Krefeld, ey.
Ja, bitte weitermachen. Türkgücü ist auch ein Brett, oder? Wir bleiben.
Auch ein Witzwoch-Evergreen.
Ein Witzwoch-Evergreen, Türkgücü, wir bleiben im türkischen Bereich. Du warst ja vor 2 Wochen noch da. Ja, Grünwalder Straße.
Da wir heute den Aufnahmemontag haben, ist ja gerade mal fast eine Woche. Also letzte Woche war das ja. Und die Nachricht, die jetzt reinkam, ist natürlich eine deutlich attraktivere für Groundhopper.
Denn das Grünwalder Stadion, das darf oder kann logistisch nur von 3 Vereinen genutzt werden. Da haben wir jetzt schon 1860 und Bayern 2 drin. Und im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, dann auch noch die Frauen vom FFC Wacker München. Dementsprechend hat Türkgücü ein Problem. Es gibt ja auch so eine Mutmaßung über, dass Mieten nicht bezahlt wurden. Türkgücü weist das zurück. Die weisen das zurück, sagen wir mal so. Und die haben jetzt angegeben, dass die kommende Saison im Dante-Stadion spielen. Haben die erstmal angegeben.
Also
ging, ob es ging das um die, so funktioniert.
Ging um die Regionalliga-Lizenz, glaube ich, wo man ja Stadion und Ausweichstadion angeben muss.
Genau, die haben es erstmal eingetragen. Ob das Ganze dann funktioniert, das ist natürlich, das steht dann auf einem anderen Blatt. Das ist ja bei Türkgücü immer so
Ding. Ich fühle mich sehr erinnert an die Phase, als Türkgücü erstmals laut drüber nachgedacht hat, im Olympiastadion zu spielen. Wo wir ja auch hier direkt sehr hellhörig waren. Mir fehlte damals der Ground noch. Und ich dann ja auch notgedrungen in Corona-Zeiten an so einem Dienstagabend von Lippstadt nach München geballert bin, um mir das Spiel vor 100 Zuschauern gegen Saarbrücken reinzuziehen, um endlich den Ground zu machen. Gut, Corona ist vorbei, aber ich könnte mir vorstellen, dass, also ich glaube, Türkgücü, was das angeht, die müssen ja irgendwo spielen, die ziehen da auch gerne durch und jetzt solche Meldungen sind ja immer, ja, die schaffen es irgendwie diesem Verein dann doch wieder ein positives Licht oder ein gutes Licht zu rücken.
So. Im Dante-Stadion soll gespielt werden, aktuell findet dort nur American Football statt, meine ich. Und das ist halt die viertgrößte Sportstätte in München, 1928 errichtet. Dementsprechend ist das halt noch nicht alles so auf einem Regionalliga Südstand. Ich meine, dass Türkgücü oder Türkgücü. Das ist
Regionalliga Bayern.
Ja, stimmt, Regionalliga Bayern heißt das, ne? Ich meine, dass Türkgücü München oder dieser Vorgängerverein, die haben auch damals da schon gespielt. Also die haben auch schon im Dante-Stadion gespielt.
Also ich weiß nicht, ob schon Türkgücü München in der Form hieß.
Wirklich Türkspor oder irgendwie sowas.
Aber die Vorgängervereine haben in den 80er und 90ern schon mal im Dante gespielt. Hätte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das ist so ein Stadion, was seit gefühlt 50 Jahren nur noch für American Football genutzt wird.
Ja, nee, die Frauen haben da, glaube ich, auch mal gespielt. Vielleicht auch vom FFC Wacker.
Türkgücü-Frauen?
Nee, Türkgücü.
Frauen?
Nein, die haben da keine Frauen, bist du bescheuert. Ja, und da soll jetzt wieder eine alte Sportstätte Regionalliga tauglich gemacht werden. Ist ja nicht ganz uninteressant, ne? Also für so einen Münchenbesuch, das kann man bestimmt mal gerne mitnehmen.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, wenn das jetzt wirklich nur für ein paar Spiele bespielt wird, dann hast du da ja, hast ja wieder den großen Hopper-Auflauf.
Den klassischen Auflauf.
Ab Juli.
Modernisiert wird auch in Wattenscheid, ne? Das ist ein Satz, der, glaube ich, selten stattfindet, oder?
Vor allem in welchem Volumen, will ich mal sagen. Lohrheide-Stadion, also Heimatstätte der SG Wattenscheid, die aktuell in der Oberliga Westfalen um den Klassenerhalt kämpft. Das ist schon, also sportlich, eine ganz, ganz miese Geschichte.
Es geht bergab mit der SGW, ich sagen, ne?
Tut mir ein bisschen leid, denn wir haben, also ich habe ja vor, ich glaube, ist schon über ein Jahr her, dass wir mal gesagt haben, SG Wattenscheid ist auch ein bisschen überkultet. Also die kann man mal entkultisieren, denn Wattenscheid war auch damals in den 90ern natürlich ein Bundesligist, aber auch immer sehr durch finanzstarke Gönner quasi bevorteilt und dementsprechend, also es war jetzt nicht so, als ob das eine rein fußballromantische Geschichte war, immer der SG Wattenscheid. Und Und da ich dann jetzt auch nicht der Meinung war, dass die Bratwurst die beste ist in ganz Deutschland, wie es ja überall hieß, hatte ich mal gesagt, ja, Wattenscheid lebt halt viel von diesem Kultfaktor, aber ist teilweise auch echt Quatsch.
Also ich bin verbunden mit Wattenscheid. Ich bin da 3 Jahre zur Schule gegangen.
Merkt man. So, ganz ehrlich, was, hast du dann schon Abitur bekommen in Wattenscheid? Oder was kriegt man nach 3 Jahren Schule in Wattenscheid?
Ja, nach 3 Jahren Schule kriegst du direkt Abitur.
Ja, siehste.
Grüße an Herrn Schmoll. Ich weiß gar nicht, ob der so hieß.
Ja, also die Lorheide wird modernisiert für zarte 55 Millionen Euro.
Das klingt so super teuer, oder?
Das klingt echt richtig teuer. Richtig, also teuer. Vor allem, wenn man jetzt in dem Zusammenhang mitbekommen hat, dass das Westfalenstadion, klar, natürlich in den 70er Jahren, aber für, glaube ich, knapp die Hälfte gebaut wurde.
Ja, ja, klar, das stimmt.
Vor allem damals war es noch D-Mark, also für knapp ein Viertel, glaube ich sogar. Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall, Leute, wird modernisiert, liegt vor allem daran, dass die Stadt Bochum eine Vorzeige-Leichtathletik-Arena haben möchte. Also die ballern da alles neu, knallen Dächer oben drüber und bauen...
Von Dachbleche 24 wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich von Dachbleche 24.
Also, Wattenscheid, Stadt Bochum, wenn ihr noch nicht fertig seid, DWIT7 ist unser Code dort.
Ja, an die Stadt Bochum mal eben.
Ja, ja, an die Stadt Bochum.
Stadt Bochum,
ja.
Gerne die Wellblechhütte dort ergänzen. Ja, ansonsten haben wir noch ein Problem, denn es gibt auch neue Sitze, die das neue Lorheide-Stadion bekommen soll. Denn aufgrund der Farben der Stadt Bochum und des Leichtathletikvereins TV oder so, ne, sollen die in Blau-Weiß gehalten werden. Was natürlich in Bochum in irgendeiner Weise schon eine, besetzte Farbe ist, möchte ich sagen, denn der Stadtrivale der SG Wattenscheid, der VfL, hat ja Blau-Weiß und dementsprechend würde man sich bei der SG Wattenscheid nicht mehr so ganz zu Hause fühlen, weil man im Stadion spielen müsste mit blau-weißen Sitzen.
Ja, und dementsprechend geht die Fanszene halt so ein bisschen auf die Barrikaden oder auf die blauen Sitze, in Anführungsstrichen. Gab da schon diverse Aktionen, offener Brief an die Stadt Bochum, Spruchbänder an der Autobahn.
Vor allem, ich verstehe gar nicht die Stadt Bochum, wenn da doch ein gewisser Protest schon herrscht von einem der, oder von einer Partei, die dort halt auch zu Hause ist, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leichtathletik-Events da stattfinden, aber ich würde mal behaupten, wenn die SG Wattenscheid da jährlich ihre 18 bis 20 Heimspiele austrägt, dann sind die ja schon einer der Hauptmieter.
Vor allem, da kommen ja auch gegen Siegen, waren jetzt 850 Leute oder so da.
Ja, ja.
Und das ist ja, ich finde
es ja sogar eher schlecht. Also die haben ja auch schon viel bessere Zahlen gehabt. Und wenn die irgendwann sich wieder in der Oberliga retten und dann auch mal mittelfristig mal mindestens wieder Regionalliga spielen, dann sind da ja auch mal wieder 3.000, 4.000 Zuschauer bei dem Spiel.
Ja, ja.
Also das ist ja schon, also die SG Wattenscheid, ich sag mal so, die ist ja für den Stadtteil Wattenscheid schon das Aushängeschild und nicht
kein
Leichtathletik-Bums.
Kein Pimmel wird Wattenscheid kennen, wenn es den Fußballverein nicht gäbe.
TV Wattenscheid nicht gäbe. Nee, von daher, und ich sehe halt auch das große Problem gar nicht, denn die SG Wattenscheid, die spielt ja jetzt nicht in Orange-Rosa. Das ist ja jetzt nicht so auffällig, als dass man, die spielen in Schwarz-Weiß. Du kannst doch ein Stadion in Schwarz-Weiß halten, also knall da doch schwarze Sitze, das ist doch vollkommen neutral eigentlich.
Ja, total,
weißt du, klar. Da würden doch jetzt die Leichtathleten nicht sagen, ja, das ist ja hier gar nichts mit unserem Verein zu tun, sondern es ist halt einfach ein neutrales Schwarz. Also ist doch voll praktisch eigentlich für die Stadt Bochum, dass der Verein jetzt eben nicht irgendwelche ganz krass anderen extremen Farben in den Vereinsfarben führt, sondern dass man einfach sich so auf so ein ganz ehrlich, sind in den meisten Online-Shops doch auch am billigsten schwarz. Das ist so, weißt du? Schwarz ist doch immer Standard. Kannst du einfach alles in schwarz machen oder in weiß. Wo ist denn das Problem? Also
ich finde es immer irgendwie dann bemerkenswert, du hast so einen Verein, der ist komplett am Arsch irgendwie, spielt Abstieg, Oberliga, hat auch teilweise ja schon mal in der Westfalenliga gespielt, ich habe die schon mal in Lünen bei Brambauer auf dem Sportplatz gesehen und so.
Wie ich damit meine sogar, dass, ja, mit ganz sicher, sogar, um 2010 rum mit Lippstadt in der Westfalenliga 1 um den Aufstieg in der Oberliga gespielt.
Ja, und dass es dann immer noch so treue Anhänger gibt, dass es da eine Anhängerschaft gibt und dass die sich dann auch nochmal so erhebt für sowas, weißt du?
Ja, dass das gerade das Thema so ist, was die Fanszene beschäftigt.
Sowas finde ich dann immer cool irgendwie, wenn man sieht, da herrscht halt Leben im Verein.
Ja, und ich verstehe halt wirklich nicht, warum dieses Thema so hochkocht, denn da ist es doch wirklich relativ schnell ausdiskutiert, dass man sagt, man kann da den Weg des geringsten Widerstandes gehen und sagen, okay, dann machen wir halt schwarze oder weiße Sitze, was beides sehr neutral ist. Denn ich sag mal so, wenn die das nicht machen, dann gibt's doch Ärger. Der ist doch Ärger
von weißt du?
Dann werden da die Sitze angemalt oder die werden weggekloppt oder so. Ja, du hast nur Stress als Stadt Bochum oder als.
Nachts bricht da einer ein und klopft alles kaputt, das kann ich jetzt schon sagen.
Eben. Das ist ja auch. Also, verstehe ich nicht, warum.
Das wird auch Spaß machen.
Macht einfach die Sitze.
Oder? Ja. So Sitze kaputt kloppen wird auch Spaß machen.
Macht das Spaß.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also ja. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Also da bei aller Liebe, aber macht doch einfach die Sitze neutral und Ja, also an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Bochum, die hier gerade zuhören, ihr habt unseren Appell gehört und wir drücken der Fanszene von Wattenscheid die Daumen für dieses Unterfangen.
Sollen wir nach Saarbrücken fahren, Tim?
Sind wir doch schon, waren wir doch schon.
Rein ins Auto, ab geht's über die A61. DFB-Pokal-Halbfinale.
Wir haben dauert noch, richtig lange nach Saarbrücken. Ne? Ja, für jeden. Für jeden.
Das ist arschweit.
Das ist richtig arschweit. Saarbrücken ist für 90% dieses Landes das weiteste Auswärtsspiel der Saison.
Das ist, oder? Das ist wirklich arschweit.
Vor allem, da fährt auch jeder, der da hinfährt, muss irgendwo ein Stück Landstraße oder Bundesstraße
fahren. Ja, auf einmal kommt irgendwas mit einer Bundesstraße. Das macht alles keinen Bock. Also da in dieser Ecke zu fahren, ist halt Ostfrankreich, ne? Muss man auf dem Schirm haben. Und da dachten wir uns, Saarbrücken, Kaiserslautern, wenn sowas im DFB-Pokal-Halbfinale stattfindet, da können wir jetzt schlecht fehlen, ne?
Wir waren ja da war das einfach ein normales, in Anführungszeichen, Drittliga-Derby. Und dasselbe Spiel findet dann quasi ein paar Jahre später in einem Pokal-Halbfinale statt. Ja, da, also.
Wo du einfach weißt, der das verliert, ist halt erstmal so, der hat erstmal so die Schmach für ein paar Jahre auf seine Seite.
Ja, der wird sich auch einfach super ärgern, weil man immer wieder, ich habe immer, wenn man so Derbys oder so wichtige Spiele verliert, dann denke ich gar nicht so oft daran, ich habe jetzt die Schmach und mein Derby-Gegner hat jetzt hier was zum Finger auf mich zeigen, sondern ich fucke mich einfach viel mehr darüber ab, dass es halt so gelaufen ist und denke dann also die kleinen Punkte, die vielleicht das Ganze zum Kippen gebracht hat. Fußball ist ja so ein Ding, sind ja die ganz kleinen Momente, weißt du? Und wenn Saarbrücken vielleicht eine der wenigen Chancen nutzt und einzeln in Führung geht, dann kommen die da durch.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Die waren ja auch besser in der ersten Halbzeit.
Das ist das,
mal so sportstudiomäßig schon vorwegzunehmen hier. Und ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Tim, ich habe gesagt, Halbzeit 0-0 und dann gewinnt Lautern. Vor dem Spiel habe ich es gesagt.
An Halbzeit 0-0 kann ich mich erinnern, den Rest hatte ich
jetzt. Ja, ich war.
Ich muss zugeben, als ich die erste Halbzeit gesehen habe, war ich mir sicher, es geht ins Elfmeterschießen. Hier passiert nicht mehr viel.
Nee, ich war relativ sicher, dass Lautern das Ding gewinnen wird. Einfach so aus dieser Nummer, Saarbrücken schlägt da erstmal alle Bundesligisten und plötzlich sind die gegen Lautern, in gewisser Weise waren die in der Favoritenrolle.
Ja, das hast du so vorm Spiel gesehen, das habe ich gar nicht so gesehen. Ja,
doch. Ich glaube, das haben auch Saarbrücker.
Ja, vielleicht war genau das Problem.
So gesehen, ich weiß es nicht. Im Onlineshop gab es schon Road to Berlin-Shirts von Saarbrücken. Aber ich weiß nicht, ob man da schon übermütig wurde. Ich glaube, der Kapitän hat auch letztes Mal gesagt, gegen Bayern oder gegen Frankfurt, wir stehen jetzt mit einem Bein im Finale. Ist natürlich richtig, weil nur noch ein Spiel stattfindet. Aber das sind so Aussagen, da drängt man sich so ein bisschen in die Favoritenrolle, finde ich. Und das könnte eventuell auch mit den Ausschlag gegeben haben und der fehlende Regen, dass es dann nicht ganz geklappt hat.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube gar nicht, dass das diese Übermotivation oder diese schon zu krasse Euphorisierung war. Ich glaube einfach eher, also wenn man sich die Spiele jetzt gerade gegen Gladbach, wo ich auch im Stadion war, angeguckt hat, Saarbrücken hat schon sehr, sehr stark davon profitiert, dass dieser Rasen so im Arsch war. Klar. Und ich ein Stück weit tat mir Gladbach ja wirklich leid, weil die dann ja richtig Stress hatten und mussten sich dann nachher vom Gästeblock da richtig was anhören, wo ich mir gedacht habe, ey, das hätte hier kaum ein Bundesligist gerade besser hingekriegt. Das war eigentlich richtig unglücklich. Du musst quasi in so einem halben Schwimmbecken da Fußball spielen, der Ball liegt überall, du kannst nicht gescheit Fußball spielen, aber für so einen Konter mit ein paar langen Bällen mal eben nach vorne zu spielen, das geht immer noch. Und das kann aber nur die Mannschaft, die hinten drin steht.
Ja,
so, und dementsprechend glaube ich, dass der fehlende Regen da jetzt, also der Platz war echt zu gut, als dass Saarbrücken seinen Stil durchziehen konnte.
Und es war auch witzig, so vor dem Spiel, wir gehen gleich mal chronologisch rein, die eine Sache noch, vor dem Spiel, beim Aufwärmen fing es auf einmal an zu regnen und das ganze Stadion so, hey, das war echt großartig. Aber lass uns mal, sollen wir vom Eingangstor anfangen?
Wir fangen vom Eingangstor an.
Ich glaube, da fangen ja die ersten Geschichten quasi an.
Da ging es ja schon richtig rund. Wir kamen an, so knapp 2,5 Stunden vom Spiel, oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Stadt komplett voll, überall schon Böller.
Es war alles am Knallen, die Straßen waren voll. Wir haben ewig gebraucht, um da irgendwie zum Stadion zu kommen, weil jede Straße standen die Leute komplett eng an eng.
Du musstest dich immer durch irgendwie Saarbrücker quetschen.
Überall, wo es irgendwo Bier oder wie heißen diese fetten Würstchen da?
Liona.
Ist
doch klar.
Ja. Ja, wo irgendwo was zu fressen und zu saufen gab, standen die Leute in einer Traube drumherum und haben sich aufs Spiel vorbereitet.
Es war auch ein schöner, sonniger Tag, sagen wir es mal so. Also wir haben ja alle mit Regen gerechnet. Es war ein sonniger Tag. Also man sagt es immer so, die ganze Stadt war auf den Beinen, aber es war ja quasi wirklich so. Rund ums Stadion war
es ist ja drei Stunden vorher alles gerammelt voll. Es ist ja eigentlich so ein Wohngebiet da eigentlich, wo das Stadion angrenzt. Ne?
Ja.
Und da ist dann ja echt so, dass die Leute wirklich also aus der Haustür direkt auf die Straße und dann sind sie schon da. Da muss niemand groß noch mit der S-Bahn anreisen. Also es war echt schon sehr, sehr früh richtig trubelig. Und das haben wir dann auch vom Einlass gemerkt, denn wir kamen an und gefühlt war es schon am Scheppern.
Ja, wir kamen quasi an, standen in so einer Ecke mit Blick auf den Heimeingang auch und da haben wir schon gesehen, es geht richtig zur Sache mit den Cops.
Ich hatte richtig Angst. Ich hatte schon gedacht, boah, wenn das jetzt hier richtig schippert, ey, dann wird hier nachher irgendwas noch Choreo abgesagt, vielleicht kommt irgendeine Gruppe nicht rein, irgendwer wird festgenommen. Irgendwie solche Sorgen hatte ich da schon.
Und ich verstehe da auch nie so die Einschätzung der Polizei, weil wenn ich jetzt in so einer wenn die Witzwoch zu so einer Sicherheitsbesprechung holen würden, da würde ich doch gerade bei so einem Spiel sagen, okay, grundsätzlich brauchen wir erstmal viele Polizisten, weil es ein sehr emotionales Spiel ist, ne, um die Fanlage gegebenenfalls trennen zu können. Aber die müssen nicht auffällig sein.
Ja, ja.
Weißt du, die müssen da sein, aber die können sich zurückhalten, weil bei so einem Spiel.
Die können im Bulli sitzen bleiben und Wurstbrot essen.
Ja, die können da hier irgendein Handyspiel spielen, die können da sich ein paar Leona reinziehen und die können ganz einfach Geld verdienen, können wir auch so sagen. Weil gerade bei so einem Spiel, du musst dich ja in diese Fanszene reinversetzen. Was willst du bei so einem Spiel nicht? Verhaftet werden.
Ja, ja.
Du willst das erleben. Du bist Fan deines Vereins, du willst das erleben. Und dementsprechend, ich weiß es nicht von beiden Fanszenen, aber ich glaube, ich kann dafür sprechen, bei so einem Spiel will man einfach nur ins Stadion kommen.
Ja, die Sache ist, weshalb es ja wahrscheinlich auch ein bisschen trubelig war, ich mutmaße mal, dass da einige Leute noch keine Karte hatten.
Genau, wir sind ja auch auf der Sicherheitskonferenz, ne, wir sind ja gerade mitten an dem großen Tisch und trinken da eine Sinalco und da ist doch auch so die Sache, okay, es wollen...
Stimmt, bei sowas gibt's echt
Sinalco. Ja, es gibt immer Sinalco in so kleinen Glasflaschen. Ja. Und,
hast du schon mal Sinalco Cola Zero?
Nein.
Ekelhaft.
Ja, glaube ich. Kannst nicht sagen.
Gar keine Scheiße. Werbung hier gerade.
Überhaupt keine Werbung. Trink die Scheiße nicht.
Ey, ich habe mindestens schon 3 Hustensäfte getrunken, die besser schmecken als Sinalco Cola Zero.
Der von Mucco Solvan ist top.
Hammer, ey. Das schmeckt echt wie Medizin, ey. Bah.
Ja, auf jeden Fall würde ich dann auf dieser Sicherheitsbesprechung auch sagen, ey, da gibt es natürlich auch eine Menge Leute, die kriegen dafür keine Karten. Jetzt musst du aber von diesen Kartenlosen, musst du ganz, ganz, ganz viele abziehen, die dann einfach sagen, ey Scheiße, ich habe keine Karten bekommen. Dann hast du noch einen ganz geringen Bruchteil, der sagt, ich habe zwar keine Karte, aber ich gehe mal zum Stadion, vielleicht gibt es einen Schwarzmarkt. Und davon gibt es noch einen Bruchteil, der dann sagt, ich komme irgendwie rein.
Ja, ja,
und
ja.
Das sind vielleicht, wie viel sind das, 100 Leute maximal?
Maximal, ja, ja.
Die das sagen, ey, ich komme trotzdem irgendwie rein. Und dann muss man sagen,
so wie du es jetzt runtergezählt hast, hätten die Leute wahrscheinlich eher gedacht, es sind 13 Leute.
Ja, maximal 100 Leute würden auch ohne Karte versuchen, irgendwie zu stürmen oder so. Und dann muss man sich fragen, können wir die 100 Leute noch reinlassen? Klappt das mit dem Sicherheitskonzept? Oder müssen wir die Bullen da reinschicken, die da alles voll pfeffern und sich mit den anderen Leuten
wenden? Du musst dir den Gedanken ja gar nicht so offensichtlich machen. Die Frage ist nur, du musst ja erstmal wissen, okay, es werden einige versuchen. Klar musst du in irgendeiner Form auch versuchen, in deiner Funktion als jemand, der um die Sicherheit bemüht ist, versuchen, die Leute nicht reinzubekommen, dass die an der Kartenkontrolle da schon irgendwo scheitern. Die Sache ist aber, wenn es dann irgendwie doch Probleme gibt, dann zu sagen, okay, auf welche Strategie setzen wir jetzt? Scheiß drauf, dann sind halt hier nochmal 100 Leute mehr drin. Oder komm, wir pfeffern jetzt hier in den Mob von 3000 wartenden Leuten ordentlich Pfeffer rein und kloppen die erste Reihe noch um hier dafür zu sorgen, dass da nicht noch der eine oder andere ohne Karte reinrückt, weil selbst wenn man das ja macht, dann sind ja von den 100 Leuten trotzdem 50 irgendwie über den anderen Eingang noch drin.
Und das Witzige, also in Anführungsstrichen, das Witzige an der Situation war ja eigentlich, es knallt mit den Kopf, hat ja dreimal mit den Kopf geknallt oder so, ne? Es knallt und im Zuge dieser Ausschreitung wurde erst ein Fluchttor aufgerammelt. Und da sind ja dann die ganzen Leute rein. Wie viel waren das, die da reingelaufen sind? Von allen Seiten.
Das ist geil, aber wir haben es ja aus der Distanz uns beobachtet. Ja. Und als dann so ein Fluchttor aufhab, rannten auf einmal aus allen Ecken irgendwelche Leute dahin, wo genau wusstest, ey, die haben bis gerade noch auf dem Schwarzmarkt gesucht. Genau, jetzt ist da ein Tor offen, jetzt geht's rund hier.
Da kam unter dem Bierzelt einer hergesprintet. Da wusste man genauso, jo, alles klar, du willst jetzt rein.
Ja, und es war halt auch wirklich teilweise echt kritisch, weil die Cops dann gegen diesen, da ist so ein Tor offen und dann kommt natürlich so eine Masse an Leuten, die da drauf drückt und da richtig, richtig Druck auf den Kessel bringt und dann hast du diese unsäglichen Lautsprecheransagen von dem Bullen, der die ganze Zeit irgendwie so sagt, ja bitte drückt nicht so, es sind doch eure Leute, die da vorne zugequetscht werden und wir denken, ey, niemand, kein einzelner Fan hat jetzt gerade die Möglichkeit, das Ganze zu ändern, sondern das ist halt das Konstrukt, was ihr gerade aufgebaut habt, dadurch, dass hier gerade nur der eine Eingang offen gemacht wurde und dass ihr die ganzen Leute gleichzeitig zum Stadion geführt habt. Also das ist doch jetzt schon euer Versäumnis gewesen, dass das hier scheiße ist. Die Leute können, da kann keiner in der zweiten Reihe stehen und sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt nach hinten.
Ich mach mal halblang.
Das funktioniert nicht. Also teilweise waren ja Leute, die vorne an Zaun gequetscht worden sind, haben wir versucht, den Zaun hochzuklettern, um da jetzt nicht plattgequetscht zu werden.
Ja, normal.
Ich habe da eine Szene beobachtet, da klettert einer so den Zaun hoch.
Und klar, einer, der wird dann auf
die Finger geklopft. Und der kriegt Knüppel auf die Finger, wo ich denke, wie krank kann man sein? Also wenn da wirklich was passiert wäre im Nachhinein, dass da Leute Quetschungen haben.
Hammer. Oder sowas, ja, fand ich auch
und dann krass. Musst du als Bulle nach Hause gehen und denken, ja, ich habe dafür gesorgt, dass die Leute dann nicht aus dem Kessel da rauskam. Also,
alles dafür gegeben, dass da keine Leute ohne Tickets reinkommen und hat trotzdem geklappt.
Also das ist nicht, ich habe jetzt nichts Dramatisches jetzt im Nachgang gehört, aber dass da nichts passiert ist, das lag ja wirklich daran, dass die aktive Fanszene oder alle Fans des 1. FC Saarbrücken bemüht waren, das Spiel zu sehen und eben nicht sich auf diese schwachsinnige Polizeitaktik da einzulassen. Selten so ein völlig unsinnigen Polizeieinsatz gesehen, ey.
Vor allem, man macht sich ja so einen Stress dann da auf einmal. Ja. Auch wir standen so abseits und plötzlich hat sich da so eine Einheit, so 10 Leute, wie kann man das erklären, wenn sie sich alle so einhaken und so in so einer Runde stehen, weißt du, so Rücken an Rücken standen die auf einmal vor
uns. Wenn dann die Leute, die von diesem Bullenmob da ganz hinten gehen, die müssen dann so rückwärts mit ihrem Mob gehen, damit die nicht von hinten angegriffen werden, ne? Ich denke, boah, ihr spielt hier aber auch gerade Alarm für Cobra 11, ey, meine Fresse. So ein Blödsinn.
Es fehlte echt nur noch, dass der Hubschrauber runterkam und hier dieser Clown, weißt du? Ja.
Der Clown war das, ne?
RTL? Ja, klar. Sven Martinek, großer RTL-Schauspieler.
Ja, Sven Martinek fehlte im Moment
noch. Top Assi, ey.
Wenn der da so mit einer Hand am Hubschrauber gehangen hätte und mit seiner Clownsmaske auf, der hätte das Ganze lösen können, glaube ich.
Ja, mega.
Wir sind auf der Gegengerade reingekommen, Tim. Das Ganze lief relativ unproblematisch. Haben uns ganz nette Plätze gesucht, haben unserem Nachbarn erklärt, wie Fußball funktioniert. Der hatte so Kinderfragen auf einmal.
Ne? Also da muss man ja, ich glaube, man muss ein bisschen die Leute mehr mitnehmen. Also in Saarbrücken ist es ja oft eigentlich so, dass diese Gegengerade, ungewöhnlich für eine Gegengerade, sind ja nur Sitzplätze. Eigentlich finde ich, so eine Saarbrücker Gegengerade muss eigentlich Stehplätze haben.
Ja.
Aber die Leute
das Publikum ist ja auch dafür ausgelegt.
Genau, die Leute nutzen es auch als Stehplätze. Und das Witzige ist quasi, also das mal so als kleiner Hopper-Hack, wer in der ausverkauften Bude da sitzt und aber keinen Bock auf seinen Sitzplatz hat, sondern nicht irgendwie was suchen will, in diesem Unterrang darf man stehen. Und man darf auch am Gang stehen, aber nicht zu weit rein. Person darf immer noch neben den Sitzreihen auch noch im Gang stehen. Und das haben wir dann auch quasi so hingekriegt und haben dann neben einem Typen gestanden, der so den äußersten Sitzplatz dieses Blockes hatte und kam mit dem dann relativ schnell ins Gespräch.
Man muss dem auch nahe kommen, einfach damit, weil, falls die Ordner einen reinschicken, dann macht er auch noch ein bisschen Platz.
Genau, da muss man sagen, wenn die Ordner sagen, rein, dann muss man mal
für
2 Minuten kurz mit in die Reihe und dann kann man sich wieder ein bisschen breiter machen. Das haben die Saarbrücker, die haben uns dann auch da so schon erklärt, wie das da in Saarbrücken läuft. Die haben gesagt, ey, wenn der Ordner kommt, dann gehen wir kurz rein und dann gehen wir wieder raus. So, weißt du, das war so, was wir schon vor Anpfiff von denen da mitbekommen haben, weil die genau wussten, dass wir gerade keine Karten haben für
diesen Block. Ja, das waren die Blockregeln da, ne?
Das war echt, war top. Ja, und der Typ neben uns, der hatte mit sich auch keine Ahnung von den Blockregeln, denn der hat, ich würde nicht nur sagen, sein erstes Spiel in Saarbrücken, obwohl er einen guten saarländischen Akzent hatte, der hat auch sein erstes Fußballspiel seines Lebens gesehen.
100%.
Also die Fragen waren absolut bombastisch.
Hä, wieso stechen die in den Boden rein?
Also die Platzwerte, die vorher versucht haben, den Platz zu entwässern, solche Leute hat er noch nie in seinem Leben gesehen. Meine Lieblingsfrage war auch, wie kommt der Kameramann oben auf Sach? Ja, weißt du? Wie sind die hingekommen und wie kriegen die Kamera mit dahin? Also,
das war wirklich witzig, ey.
Oder in der Schlussphase war es auch sehr, sehr schön, als es 2-0 stand, wo er sagte, ja, scheiße, brauchen noch 2 Tore, wo ich dann so gesagt habe, ja, aber lass die erstmal eins machen. Weißt du, so dachte ich, ja, dann wird es aber nochmal ein ganz anderes Spiel, klar, ne? Und er sagte so, ja, aber wir brauchen noch 2, ne? Ja, ich glaube schon. Also, aber das war sehr, sehr geil. Ja, und auf der anderen Seite neben uns hat dann noch so ein Mädelsduo gestanden. Und ich sag mal so, die sind nicht erst um 18 Uhr ins Wohngebiet zum Saufen gegangen.
Nee, um 8 Uhr morgens.
Um 8 Uhr morgens.
Ja, um 8 Uhr
morgens. Also Wahnsinn. Junge Dame ist auch 2-3 Mal so aber mal glatt auf alle 4 runter.
Ich musste die aufheben während des Spiels. Ich hab die aufgehoben. Unglaublich.
Also letztes Mal, beim letzten Besuch habe ich beim Torjubel Küsse bekommen, diesmal mussten wir Frauen aufheben. Also Saarbrücken ging gerade bombastisch.
Ja, das ist wirklich, also das würde ich auch bei TripAdvisor einfach so als Attraktivität
da rein,
weil da passiert ja immer was. Das ist ja so ein sozialer Ort, also da passiert einfach was.
Ne? Einfach hervorragendes Publikum. Also das ist echt eine Show, die man da erlebt. Also man wird immer herzlich aufgenommen, ne? Das ist so, ich meine, letztes Mal, als wir beim letzten Derby gegen Kaiserslautern, als wir...
Für Ostfrankreich echt korrekt, ne?
Ja. ich wollte gerade erzählen noch, wir hatten ja letztes Mal Plätze da im Oberrang, hatten auch ganz, ganz gute Sitzplätze, die wir auch eigentlich wahrnehmen wollten. Aber wir saßen, glaube ich, so eine Stunde vor Anschluss, haben wir uns dabei hingesetzt und quasi in dem Moment, wo wir hinsetzten, stand so ein stämmiger Typ vor uns auf, drehte sich um und sagte, wo sind die lauteren Schweine? Und
guckt uns dabei an,
an.
Und er fragte uns aber, glaube ich, einfach nur. Er wollte nur wissen, ob wir welche gesehen hätten.
Das war jetzt aber nicht eine Bedrohung, sondern ein Einstieg für einen Smalltalk. So, weißt du? Wo sind die lauteren Schweine? Wo wir schon kurz davor waren, okay, wir sitzen mal nicht heute. Aber
ja, vor allem, man wollte sich schon so einen Akzent aneignen, von dem man gar nicht wusste. So, na, hier nicht oder so.
Saarländisch kriege ich aber auch nicht.
Saarländisch, ja, Saarländisch. Ajo. Aber das ist, ja, Saarbrücken ist immer korrekt. Die Leute da, die machen Spaß. Ja, gerade auf der Gegend, gerade da, das ist ein cooles Eigenleben irgendwie,
absolut,
ne?
Absolut, absolut.
Ja, finde ich auch.
Bisschen schade am Stadion ist, für uns war es ja ganz gut, vielleicht war es für uns auch schlecht, keine Ahnung, dass die, es gibt keinen inneren Stadionumlauf, sondern...
Ja, das ist immer scheiße für Stadionkultur. Ne? Für Hopper voll. Ist es immer gut,
voll, ja,
weil genau. Da hast du weniger Theater, aber so für die Stadionkultur finde ich es kacke.
Einfach auch, weil du, jetzt bei so einem Spiel vielleicht nicht unbedingt, aber bei so einem normalen Liga-Alltag, dass du dann nicht irgendwie am Samstagnachmittag mal mit deinem Onkel auf der Gegend gerade aus der Kurve rübergehst, ey, wir essen in der Halbzeit eine Bratwurst zusammen und quatschen so ein bisschen,
weißt du? Oder wenn du bei so einem Spiel bist und keine Kurvenkarten kriegst, kaufst du gegen gerade und gehst in die Kurve, geht ja auch nicht.
Ja, genau.
Das ist so scheiße.
Ja, das ist also ein bisschen schade, aber hat echt dafür gesorgt, dass da so ein Eigenleben wirklich komplett auf der Gegend gerade ist.
Kann man wirklich
also
so sagen, ja.
Das
ja.
sind halt auch Leute, die tendenziell gerne wahrscheinlich auch in eine Kurve gehen würden, aber denken so, ja, ich bin jetzt halt hier und hier ist mein Opa so und weiß
ja. Du merkst ja auch, dass die normalen Leute sich da oder die älteren Leute sich da mit der Kurve voll identifizieren. Das merkt man ja, wirklich krass, weil es gibt ja diese langen Lieder und die singen ja auch alle mit. Teilweise so leise, teilweise auch ein bisschen lauter, aber die singen ja auch
und
alle.
Und das ist natürlich bei der Saarbrücker Liedkultur halt auch krass, ne?
Ja, ja, voll. Das finde ich halt irgendwie.
Das ist ja nicht cool. Hier bei Ole Ole FCS, ey. Das ist ja schon ein Level 2.
Ja, und die hatten das alle so drauf, das ging so bei allen so ein bisschen von den Lippen.
Fand gut, bei unserem Nebenmann cool. Natürlich nicht.
Bei unserem Nebenmann nicht,
nein. Ja, ich habe noch eine Frage, die ich gerade noch erzählen wollte. Meine Lieblingsfrage so kurz vor der Halbzeit war dann: Wo gibt's hier was zum Trinken? Geile Formulierung, oder? Wo gibt's hier was zum Trinken?
Ja, hat sich wohl keinen zum Trinken von zu Hause mitgenommen. Ja. sollen wir reingehen ins Spiel? Saarbrücken gestartet mit einer Choreo. Hätte ich jetzt mal fast gesagt.
Ja, war auch eine Choreo, aber ich glaube, unsere Beobachtung hat uns dann nicht getäuscht, dass da nicht alles ganz glatt gegangen ist. Denn da wurden mehrere Folien
Es wurden erstmal so Absperrbahnen gezogen und da habe ich schon zu Tim gesagt, boah, Alter, guck mal, das ist da schon so ein bisschen schief, dann passt das denn da alles, das sieht aus, als wenn das nicht glatt gehen würde.
Also in so einem Sonnenform, so einem strahligen Sonnenformat,
genau.
Quasi über die ganze Kurve.
Ja, und irgendwann haben auch die Ersten dann die Dinger weggeworfen, wo wir uns auch gefragt haben, was passiert denn da jetzt auf einmal? Ja, und dann gab es irgendwie eine Schalparade, ne? Also aus irgendeinem Grund scheint es verworfen geworden.
Es wurden ganz offensichtlich alle Folien irgendwo ausgeteilt, aber ich weiß nicht, ob dann, vielleicht auch wegen den Einlassstress, dass das dann zu spät war alles, dass dann irgendwelche Blöcke noch nicht rechtzeitig mit Fahnen ausgestattet worden sind. Auf jeden Fall wurde das quasi schon vor Anstoß wieder abgesagt und die Dinger flogen quasi wieder von den oberen Bereichen, wie nach so einer Choreo, alles von oben runtergeknüllt und alles wieder runtergeworfen. Und dann wurde das... das Element der Choreo quasi, was die Fans im Hintergrund darstellen sollten, wurde dann quasi einfach nur mit Schals gemacht. Also eine Schalparade anstatt das Muster, was da eigentlich entstehen sollte.
Ja, und dann gab es dazu auch noch einen flotten Spruch, ganz im Sinne von, der Pokal wartet schon auf uns. Der war dann so in Blau-Gold gehalten und ich glaube, so hätte dann auch das Muster der Choreo ausgesehen, beziehungsweise in diesen blau-goldenen Farben. Der DFB-Pokal wurde dann auch hochgezogen. Ja, und dazu sollte es dann auch noch, beziehungsweise gab es auch ein Feuerwerk, da ging die eine Batterie aber eher los als die andere. Ich glaube, man hat sich das ganze Bild ein bisschen anders vorgestellt, aber passte wahrscheinlich dann auch so ein bisschen zum Tag, dass es am Anfang so mit den Kopf gerappelt hat. Ich weiß gar nicht, ob da Leute festgenommen worden sind, aber so startet ja ein Spieltag scheiße einfach.
Voll, ne? Voll. Ja. Also da sind echt einige Dinge gewesen, wo man schon so als Außenstehender sehen könnte, ja, also das ist hier von vorne bis hinten überall Dinge, wo du denkst, das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Und klar, also auch die beiden Spruchbänder, die ja zu sehen waren, erst das der eine Teil, wo man durch das Muster erkennen konnte, dass wahrscheinlich da so ein Folienmuster hätte erstellt werden sollen, ne? Und im zweiten Teil dann diese Glitzerfolienbahn, wo auch wahrscheinlich das Muster hätte wiederum dargestellt werden sollen, war irgendwie, man konnte erahnen, was gewollt worden ist, hat nicht so ganz geklappt, also ja, und das hat sich dann so ein bisschen über das Spiel auch gezogen, also war eigentlich, das Spiel selber hat irgendwie auch nicht so viel hergebracht, obwohl Saarbrücken so ein paar laute Ausreißer hatte in der Kurve, aber dass dieses Spiel so gut lief, als dass die Kurve mitgegangen ist. Das war ja bei den vergangenen Spielen oftmals so, dass Saarbrücken auch schon relativ schnell ein Tor gemacht hat. Also, dass sie teilweise schnell einen Ausgleich gemacht haben, nachdem sie hinten lagen oder schnell das 1-0 gemacht haben und das dann irgendwie noch über die Zeit gespielt haben. Dann hast du irgendwie, also wir haben ja oft über Spiele geredet, wo diese Spannung so alles, die Stimmung so komplett frisst.
Wir haben ja auch da bei dem Spiel nicht diesen Stimmungsoberkracher erwartet einfach, ne?
Ja, das stimmt, was ich gerade sagen wollte ist, dass dieses Stimmung auffressen ist ja vor allem, wenn das Spiel noch so komplett offen ist. Wenn du erstmal 1-0 führst, dann hast du ja schon diesen Faktor Euphorie mit drin und dann bist du ja meistens auch ganz gut und hast schon Bock auf das Spiel und dann denkst du gerade, ja, wir ziehen es gerade durch, wir sind jetzt laut. Wenn es aber 0-0 steht, dann hast du gleichzeitig auch die Angst, boah, mit einer Situation kann jetzt der Gegner führen, dann ist es immer am schlimmsten. Deshalb fand ich, das Spiel hat richtig wenig für die Stimmung getan.
Wobei ich fand, in der ersten Halbzeit hatten die Saarbrücker noch Oberhand, auch, also auf Rasen und Rängen. Fand
ja,
ich das?
Aber ich sag ja, ein paar Ausreißer nach oben hatten sie, aber so diese Grundstimmung, die ich mir jetzt so von so ein paar Saarbrücker Auftritten in den letzten Wochen ja machen konnte, die war eigentlich bei den anderen Spielen besser.
Also war Gladbach besser?
Bei der Heimkurve jetzt, ja, da war die Heimkurve viel besser, ja, ja. Okay. Aber da ist ja genau was passiert.
Also ja, ja, klar.
Gladbach hat, glaube ich, nach 5 Minuten das 1-0 gemacht.
Das 1-1,
Saarbrücken nach 10 Minuten das 1-1 und dann waren alle so, ey, wir sind hier schon wieder gerade auf Augenhöhe mit dem Bundesligisten, weil wir haben es 1-1 geschossen. So. Und dann ist die Kurve schon wieder gut dabei. Vorher ist ja halt die ganze Zeit so, ja, okay, wenn jetzt hier irgendwann Kaiserslautern das 1-0 schießt, dann ist es wahrscheinlich irgendwann auch vorbei und so ist es ja auch gelaufen.
Ja, Kaiserslautern ist ja mit so einer, ich sag mal, einer großen, schlichten Blockfahne gestartet, runtergezogen, dann gab es ganz viele kleine Schwenker, Pyro-Einlage gratis mit dazu und
da würde ich aber nochmal mit dem DFB sprechen, ob die gratis mit dazukommt. Also das sehe ich.
Ach ja, wenn man ins Finale einzieht, da zahlt der Verein doch gerne, oder?
Weißt du, da kann man so Pauschalen vereinbaren.
Ja,
weil ist ja auch schon irgendwie voll unfair. Kannst du da voll viel Pokalspiele, da muss man ja immer für zahlen. Also das, ich meine, andererseits kriegen sie jetzt mit dem Finalteilnahme vielleicht auch wieder raus.
Also zur Halbzeit 0-0. Dann Torwartfehler von Saarbrücken, ne?
Yeah.
Durch die Beine irgendwo
geflutscht. Da ist sogar geflutscht. Fast so, ich habe schon fast überlegt, ob das jetzt ein Platzfehler war, weil das wäre ja doppelt brutal, ey.
Und dann stand es irgendwann 1-0 für Lautern. Dann machten die auch irgendwann noch das 2-0. Ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Ja, und dann gab es im Gästeblock kein Halten mehr, ne? Dann war das Ding gelaufen. Dann wurde aber so eine Party abgefeiert.
Dann wurde hast du auch gemerkt, dann, also so mit dem 1-0 ist es
so
ist es ja
alles
komplett,
abgefallen.
Ja, genau. Da war dann halt dieses, genau was ich gesagt habe. Also Kaiserslautern ja selber auch etwas verhaltener angefangen, als wir es vom Drittliga-Derby noch kannten. Da hat Kaiserslautern auch über die volle Distanz Vollgas gegeben, würde ich mal sagen. Und jetzt war es auch so, da waren schon einige in der Kurve sehr nervös, würde ich behaupten.
Ja, und jetzt auch, wie krass das für Kaiserslautern-Fans ist. So, die haben 1998, haben die ja diese sensationelle Meisterschaft gewonnen, aufgestiegen und Meister geworden, Otto Rehagel. Man kennt die ganzen Geschichten. Und der Verein lebt seither ja davon.
Ja,
wenn es irgendwie um Kaiserslautern geht, dann geht es immer hier.
Und von Otto Rehagel und Hanni Ramsi.
Hanni Ramsi, genau. Wenn es um Kaiserslautern geht, geht es ja immer so, ja, die haben so viele Fans und ja, die Meisterschaft, 98, immer.
Ja.
Und davon zehren ja alle irgendwie noch. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, seit 15 Jahren zum ersten FC Kaiserslautern gehst, dann hast du diese Meisterschaft nicht wirklich miterlebt. Dann hast du einfach nur Scheiße erlebt, die ganze Zeit. Dein Verein steigt fast in die Regionalliga ab. Es geht darum, dass der Betzenberg nicht mehr bespielt wird. War ja auch ein Thema, was wir hier mal besprochen hatten. Und jetzt stehst du einfach im Pokalfinale in Berlin. Das ist ja das Größte, was die Kaiserslautern-Fans der jüngeren Generation, der jüngeren Zeit jemals erleben werden, sage ich einfach mal.
Ja, wobei ich noch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass das tatsächlich so gut in die Geschichtsbücher reingehen wird.
Ach, sportlich meinst du?
Ja.
Ist doch völlig scheißegal.
Also klar, das Erlebnis Olympiastadion wird für so ein Finale halt auch geil sein. Je nachdem, ich weiß gar nicht, steht schon fest, welche Kurve kommt.
Das wird gelost.
Ja, weiß ich auch nicht.
Das stimmt sowieso nicht, keine Ahnung. Aber es geht ja überhaupt nicht, es geht ja gar nicht um den sportlichen Teil. Also wenn
jetzt überleg doch mal, die kriegen von Leverkusen, was ja auch nicht utopisch ist, da irgendwie 5 bis 7 Dinger reingeschenkt.
Ich sag, das ist scheißegal an so einem Tag.
Meinst du, dann denken alle in 10 Jahren noch, boah, weißt du noch, das geile Pokalfinale 0-7 gegen Leverkusen?
Du bist viel zu verwöhnt, du denkst viel zu sehr aus der Borussia Dortmund-Brille, weil man das so kennt und das
ja
so wahrnimmt.
Ich denke ein Stück weit ja auch aus der SV Lippstadt-Brille.
Wenn die 18-0 da verlieren, ist es trotzdem das größte Highlight der Fankarriere von den neuen Leuten, die da am Start sind. 100%.
Ja, weiß ich nicht, also
bitte Rückmeldung.
Nicht heute Rückmeldung. Die Rückmeldung
können 18-0 verloren.
Ja, die Rückmeldung können wir schön Ende Mai kommen. Ganz ehrlich, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so gut einschätzen, weil jetzt, klar, freuen sich jetzt alle aufs Pokalfinale und sagen, scheißegal, wie es ausgeht, wir sind da. Ja, ist ja auch so. Aber erstmal hast du heute ja nicht mehr diesen Fall, dass der Pokalverlierer auch europäisch spielen darf. Das heißt, da geht es ja auch noch drum, ne, dass die sich eventuell den Schock haben, europäisch zu spielen, was ja dann als vielleicht künftiger Drittligist natürlich bombastisch wäre. Aber ich denke, ein Stück weit auch, habe ja du sagst gerade, ich gucke aus der Borussia Dortmund-Brille. Ich habe aber auch die SV Lippstadt-Brille noch hier in der Schublade liegen. Und ich kann mich daran erinnern, dass 2013 die erstmalige und bis heute auch einmalige Qualifikation für den DFB-Pokal anstand. Und da ging es dann witzigerweise auch gegen Bayer Leverkusen.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
In der ersten Runde. Das Ding ging mit 1-6 verloren. Und ich, so aus Vereins-Highlight-Sicht wird das überall erwähnt als eins der Highlights der Vereinsgeschichte, dass man im DFB-Pokal in der ersten Runde stand. Aber ich fand, also so aus meiner Fansicht gab es viel, viel bessere, größere und Spiele, die mir mehr Spaß gemacht haben, als davon Leverkusen 6 Dinger eingeschränkt.
Ich glaube aber, bei solchen Spielen rückt das Sportliche so ein bisschen in den Hintergrund. Ich fand zum Beispiel jetzt auch, wo wir schon mal ein bisschen vorgreifen, Sonntag 50 Jahre Westfalenstadion, da ist mir ja jetzt im Nachgang egal, dass Borussia da verloren hat. Da geht es ja um den Tag selbst. Und ich verliere doch lieber gegen den VfB Stuttgart, gegen ein richtig gutes Team, was völlig zu Recht da an zweiter, dritter Stelle steht, die dann eine völlig freidrehende Fanszene mitbringt, weil die alle so euphorisch sind, als einen Arbeitssieg 2-0 gegen Augsburg einzufahren.
Ja, natürlich.
Dieser Rahmen, das war ein so guter Tag und da ist mir halt das Sportliche, ist mir nicht komplett egal, aber es rückt für mich völlig in den Hintergrund. Ich glaube, das ist auch so, wenn du 7-0 gegen Leverkusen verlierst.
Aber mal eben, um das mal eben einzuordnen, wenn jetzt am Samstag nicht 50 Jahre Westfalenstadion gefeiert worden wäre und das Spiel in einem unfassbar geilen Rahmen abgelaufen wäre, wäre dir dann das Spiel an einem, wenn wir jetzt eine Woche davor gegen Stuttgart gespielt hätten und da 2-0 verloren hätten, wäre dir da das Spiel wichtiger gewesen?
Ja, schon, weil da steht ja nicht dieses Westfalenstein-Ding im Vordergrund. Nee,
das Spiel steht genau im Vordergrund. Andersrum. Da sehe ich nämlich so, dass es ja irgendwie richtig schade ist, dass dieser Tag, der richtig geil war, nicht perfekt war, dadurch, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Ein Torjubel zum 1-1 und dann 2-1 noch, das wäre perfekt gewesen.
Das wäre perfekt. Dann wäre mir doch in der Woche vorher gegen Stuttgart, wäre es mir doch egal gewesen.
Aber es bleibt mir trotzdem in Erinnerung als geiler Tag.
Ja, dann mir auch, aber das ist ja genau, was ich meine. Der Tag wäre perfekt gewesen, wenn wir den VfB noch geschlagen hätten.
Also Kaiserslautern-Fans, wir werden uns in Berlin nach dem Spiel direkt sprechen, wenn ihr uns eine Karte noch besorgen könnt. Ja, nach Berlin fahren wir auch, oder?
Ja, guck mal, ich würde sagen, wir hoffen auf ein gutes Polizeikonzept und schlängeln uns durch.
Also, wir schlängeln uns durch, ja. Nee, es gibt, im Hintergrund laufen schon die Kartenbeschaffungsmaßnahmen, aber Berlin, also ich habe frei an dem Tag.
Also wer eine über hat, gerne rein damit. Wir sind noch nicht versorgt. Also wir haben zwar die einen oder anderen...
So einen heißen Draht haben wir schon, ne?
Einen heißen Draht angeknipst, aber so lange, ein bisschen müssen wir noch betteln.
Ja, also Kaiserslautern hat gut abgefeiert, die haben den Block da auch...
Genau, vielleicht, wir fragen auch Kaiserslautern, deshalb jetzt kommt unser Rant über den 1. FC Kaiserslautern hier. Wird hervorragend waren die Jungs.
Nein, die waren top, also bombastischer Auftritt in Saarbrücken. Nee, aber so, nachdem das 2-0 gefallen ist, da gab es schon keinen Halt mehr. Ne?
Ich wollte sagen, eigentlich ist es das Stimmungsbild schon so ab dem 1-0 sehr aufschreitend. Vom 1. FC Kaiserslautern gefallen. Also das ist ja das, wo ich glaube, das habe ich eben gar nicht zu Ende ausgeführt, wo ich sagte, so 0-0 ist halt dieser Stimmungskiller, dass alle noch sich an den Fingernägeln knabbern, anstatt zu singen. Und sobald du dann erstmal 1-0 vorne bist und das Gefühl hast, yo, das Ding wird heute für uns ausgehen und jetzt können wir dem Gegner so richtig alles zeigen, dann ist die Euphorie da und dann kannst du das Ding, dann ist es ein Stück weit ein Selbstläufer und die Welle musst du nur noch reiten und das hat der erste Kaiserslautern gut geschafft.
Ja, und es hat einfach Spaß gemacht, sich diesen euphorischen Haufen dann da anzugucken, weil du weißt ja genau, ey, das ist jetzt also aus meiner Sicht das Größte und sich das dann da anzugucken, wie die da abgefeiert haben, das hat schon Spaß gemacht, auch wenn es den Menschen da im Umfeld von uns eher weniger Spaß bereitet hat, sagen wir es mal so. Ja, und ich fand so die beste Szene des Spiels war dann, die Mannschaft läuft nach dem Spiel zum Gästeblock. Wie viele Fackeln hatten die dabei? 300?
Das war krass.
Wo kam das denn alles her?
Wir haben ja nicht die Einlasskontrolle am Gästeblock wahrgenommen, sondern nur die am Heimblock. Die schien mir aber relativ stringent.
Ja, doch.
Weil, wie gesagt, hat ja auch gerappelt und gab ja auch immer Ärger. Und was Kaiserslautern da alles drin hatte, also da muss es ja irgendwie einen Trick 17 gegeben
haben. Ja, also wurde ordentlich was mitgenommen, nach dem Spiel mit der Mannschaft gefeiert und dann hat, glaube ich, Kapitän Jean Zimmer, heißt der gute Jean. Mann, ne?
Ja.
Hat dann den Hasemann unvergessen Schwenker genommen.
Der hat ihn nicht einfach so bekommen und hier schwenkt mal, sondern er hat Ahnung gehabt, der Mann.
Ja, es war der Todestag von Daniel Hasemann, Kaiserslautern Ultra, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr verstorben ist.
Vor zwei Jahren.
Ist noch nicht so lange her. Und der Kapitän hat dann die Fahne genommen. Er hat sie, glaube ich, auch schon beim Aufstiegsspiel gegen Dresden geschwenkt, ne?
Mm, ja, hat er im Interview erzählt, dass er
das geschwenkt hat, ja. Genau, hat nachher dann ein Interview gegeben und gesagt, und unter dem Motto, dass der Sieg ist auch seiner. So unter dem Motto, er wusste, worum es geht.
Er ist sehr, sehr dankbar, dass er die Fahne schwenken durfte und dementsprechend als Spieler und Kapitän die Möglichkeit hatte, den Verstorbenen an diesem besonderen Tag auch nochmal hochleben zu lassen. Also, dass sich der Todestag genau auf den Tag, an dem Tag jährt, an dem der SFC Kaiserslautern den größten Erfolg der letzten Jahre Stand jetzt gefeiert hat. Also wer weiß, was dann Ende Mai noch kommt, aber das hat er dann schon unfassbar zu schätzen gewusst und auch mit seinen Worten nochmal stark statt wiedergegeben.
Ja, wir haben die Feierei noch ein bisschen verfolgt da im Block und sind dann irgendwann zum Auto. Und wie man das macht, man reflektiert dann halt so ein Spiel im Auto, quatscht da ein bisschen und nebenbei läuft dann so Radio. Man nimmt das gar nicht so richtig wahr, wenn Radio läuft, oder?
Ja, in dem Fall aber schon, weil wir haben irgendwie, ich feiere es auch sehr, sehr geil, wenn man im Auto sitzt und dann nachts noch rumfährt, wenn es wieder so Domian-Abklatsche gibt.
Es gab so ein Talk-Format und da ging es um das ganz, ganz sensible.
Ich glaube, im Radio Regenbogen
war es. Was, Radio Regenbogen?
Ich glaube, es war Radio Regenbogen.
Es gab ein Talk-Format, ganz, ganz sensibles Thema zum Autismus.
Autismus, ja, Kinder mit Autismus, Erwachsene mit Autismus, Leute, die Erfahrung haben, sollten zum Thema anrufen.
Genau, und Da haben sich dann, gab es wirklich ganz, ganz traurige Schicksale, die da stattgefunden haben, und Menschen haben darüber berichtet. Man hat sogar ein bisschen was darüber gelernt, fand ich in der kurzen Zeit.
Absolut, ja, absolut.
Und in dieses sensible Thema hat sich dann auch jemand anderes noch eingeschlichen. Und klar, normalerweise darf man das nicht lustig finden und andere würden sagen, dass sie es nicht lustig finden, wenn wir haben uns kaputt gelacht im Auto. Das halten wir an der Stelle schon mal fest, ne?
Ja, ja, also wenn da rief ein junger Mann an und wurde gefragt, wo er denn herkommt.
Aber er war erst ein bisschen, ja, ich komme aus Mainz, aber Kaiserslautern, die Ecke, so ein bisschen auch so, erst so eine traurige Grundstimmung, ne?
Ja, ja, stimmt. Und auf einmal hat er so random gefragt, ne?
Ja, es wurde so ein bisschen, die Stimme hat sich so erhoben, es wurde so minimal euphorischer schon mal, also hat gefragt, ja, ich wollte mal fragen, ob ihr den Weg nach Berlin kennt.
Denn lautere Fan nach Berlin.
Lautere Fan nach Berlin. Wir sind im Pokalfinale und vorher hörst du da die traurigsten Schicksale, weil wir haben uns so kaputt gelacht im Auto.
Ja, ja.
Gab es nicht auch mal so auf Malle diesen Typen? Da gab es auch mal so einen YouTube-Ausschnitt. Da ist
ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Sender du unterwegs bist.
Da ist einer irgendwie so im Interview reingecrasht und hat gesagt, Lautern steigt auf oder irgendwie sowas, so Meme-mäßig.
Ich bin leider gerade, aber...
Scheiße, ich glaube, das gab's.
Kennt bestimmt einer, hat bestimmt einer hier für dich zum Reinschicken.
Irgendeiner kennt's.
Neben dem Turi-Video, wo die Chinesen von den Löwen zerfetzt werden.
Genau, das gucken wir uns.
Das will ich auch nochmal in unseren DMs haben, bitte.
Das gucken wir uns alles an. Du bist da noch weitergefahren, ne? Wir haben in Mannheim geschlafen und du...
In Monnem.
Du bist dann noch nach Österreich, bietet sich an, liegt
ja
auf dem Weg.
Es lag ja quasi auf dem Weg nach Leoben in die Steiermark.
Steiermark.
Hab mir da anlässlich des Pokalhalbfinales DSV Leoben gegen SK Rapid meine Serie mit dem SK Rapid ein wenig gehalten. Der eine oder andere wird sagen, die ist eigentlich schon gebrochen gewesen, weil ich in der vorherigen Runde nicht beim Heimspiel gegen St. Pölten war.
Wenn Serien reißen, dann kann man daraus noch andere Serien stricken. Das ist
immer eine B-Serie, ne?
Ja, ja, genau.
Und
genau.
Ich würde sagen, ich habe jetzt immer noch eine gute Auswärts-Rapid-Pokalserie. Also die müsste jetzt so, überlege ich gerade. Aber annähernd 2 Jahre lang.
Ja, ja, das kann passen.
Also ich habe annähernd 2 Jahre jedes Rapid-Pokal-Auswärtsspiel mitgenommen und habe mich dann natürlich auch nicht lumpen lassen, nach Leoben zu fahren, zumal es auch noch neuer Ground ist. Und das in einem Pokal-Halbfinale.
Am Monte Schlacko.
Die haben da für den Gästesektor ich weiß nicht, ob die extra für das Spiel jetzt neu war, aber so eine Zusatztribüne wurde auf einmal aufgebaut.
In Österreich wird noch mit Zusatztribünen gearbeitet, ne?
Ja, also es schien schon relativ befestigt zu sein, aber ich hatte von vergangenen Rapid-Spielen gesehen, dass die teilweise auch auf der Gegengerade da gestanden, im Oberrang oder so. Und ich wusste nicht ganz genau, wo die denn da eigentlich hinkommen. Aber hab dann so ein paar Wochen vorher Fotos von diesem Gästeblock gesehen, wo ich gedacht habe, oh wei, das sieht gar nicht geil aus. Also mein Gedanke war schon, was die hier im österreichischen Pokal-Halbfinale veranstalten. Ich sag mal so, es hätte sicher den einen oder anderen gegeben, der in der ersten Runde im DFB-Pokal in der Hauptrunde gesagt hätte, die müssen ausweichen, weißt du?
Ja, das ist
so, weiß ich nicht, ob das da alles stattgefunden hätte, wie das da war. War halt so geiles, schon so ein bisschen so ein Dorfchaos quasi, ne? Also alle Leute waren richtig früh am Stadion, um da ihre Stehplätze wahrzunehmen.
War eine Kapelle da?
Nee, habe ich nicht wahrgenommen. Okay, war aber auch gar kein Platz mehr für die. Ja, also okay. Die hätten, glaube ich, nirgendwo mehr stehen können. Also dieses Stadionerlebnis war schon ganz geil. Man muss aber auch dazu sagen, die waren auch alle früh da und waren dementsprechend auch alle gut angeheitert. Also für so einen Dienstagabend eine gute Suffquote, die da auch geherrscht hat.
Bei so einem Spiel kommen auch immer übermäßig viele Feuerwehrleute aus der Stadt, würde ich behaupten, oder? Das ist immer, ja, so ein freiwilliges Feuerwehrspiel. So.
Und interessant war halt auch so diese riesige Quote an VIP-Gästen. Weißt du, war alles VIP.
Das warst du auch VIP?
Das hat man auch... Ich war nicht VIP, aber ich habe mich hochgemacht. Ich habe mich geupgradet. Ich habe auf jeden Fall vorm Spiel bei der Kartenbeschaffung war ja schon das erste Thema, dass quasi nur noch Tickets online waren für 132 Euro. VIP-Karten. Die gab es noch. Alles andere war ausverkauft. VIP-Karten gab es noch. Die haben Massen nach VIP-Karten gehabt. Es gab auch 2 VIP-Zelte. Ein VIP-Zelt direkt hinterm Tor in so Bars, wo so die ganzen Wodka-Flaschen so beleuchtet sind, in bunten Farben und sowas, weißt du?
Wo man auch so direkt abzapfen kann?
Ja, genau.
So, ja, stark.
Die standen quasi so da, dass man das vom Spielfeld aus sehen konnte. Also du hast quasi vom Spielfeld aus
auf
so eine Bar zugespielt.
Ja, gut, ist gut.
Also, und genau so war das da auch. Also ein geiler Trubel, der da herrschte. Ja, ansonsten erstmal zum Spiel, will das gar nicht so weit ausdehnen. Rapid hat das Ding relativ souverän, ich glaube mit 3-0 gewonnen, wobei es gab so einen Moment, 80. Minute rum, da stand 2-0, wo Leoben so eine Druckphase hatte und dann noch ein, zwei Bälle an Pfosten. Und
nicht schon wieder Verlängerung wie bei dem anderen Spieler.
Ich habe mich schon wieder wie in Gurten da, oder wie bei Union Gurten in Ried damals gesehen, dass es auf einmal so völlig unnötig eine Verlängerung gibt. Also der Ball ging nur an Pfosten und irgendwann hat Rapid dann mit 3-0 den Deckel drauf gemacht. War dann Gott sei Dank unspektakulär, das Sportliche. Rapid-Kurve selber so einen Pokalauftritt hingelegt. Nicht besonders gut, jetzt aber auch nicht schlechter als die anderen Male im Cup für so einen recht bescheidenen Gästeblock. Rapid-Viertelstunde natürlich überragend. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kann mir der eine oder andere da mal eine Info reinschicken, aber ich habe das Gefühl, da macht so jede einzelne Gruppe, bei Rapid gibt es ja auch echt mehrere Gruppen, die da unterwegs sind, die macht jeder sein eigenes Ding. Die wissen halt einfach nur, 75. ist Rapid-Viertelstunde, da geht's zur Sache. Und dann war das ein Tohuwabohu da in der Gästekurve. Also die einen haben so die klassischen Raketenelemente da hochgeballert und irgendwas in die Luft geschossen. Dann diese Dinger mit diesen Sprühteilen, weißt du, die waren aus einer Ecke dazu sehen. Die anderen haben einfach in Rot gefackelt, die anderen mit diesen kaltgrünen Lichtern. Also geiles Bild, was die Kurve da abgegeben hat, in farbenfroh, in allen Richtungen. Hat Spaß gemacht. Allein für diese Rapid-Viertelstunde lohnt es sich da echt, die 10 Stunden runter zu ballern nach Österreich. Ansonsten, Kurve souverän, kein großer Ausreißer nach oben, aber das Level, was Rapid da immer an den Tag legt, das lohnt ja schon von alleine. Von daher war ein top solides Ding, hat Spaß gemacht, war die Reise absolut wert. Und habe mich danach im Spiel noch per Einladung, vielen Dank an dieser Stelle, noch ins VIP-Zelt verirrt und habe dann noch so ein bisschen Eindruck bekommen von diesem Verein DSV Leoben. Denn
den hatten wir schon mal kurz angerissen wegen irgendwelcher Finanzgeschichten, oder?
Ja, also was da abläuft, die sind ja jetzt gerade auch knapp hinter dem GRK. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Ich habe den letzten Spieltag jetzt nicht mehr ganz verfolgt, aber war irgendwo zwischen Platz 2 und 4, ja. Also durchaus auf Verfolgerspur noch vom GRK und haben, glaube ich, auch das Ziel, in den nächsten 2-3 Jahren in die Bundesliga aufzusteigen. Dazu muss man wissen, die sind in den letzten beiden Saisons erst jeweils aufgestiegen. Also die haben vor.
Die waren schon mal größer, sind dann abgestiegen.
Genau, und jetzt waren übrigens witzigerweise beim letzten Pokalgewinn von Rapid Wien Finalgegner.
Ah, okay.
1995 oder 96, irgendwie.
Ich glaube 95, ja.
Ja, Mitte der 90er Jahre waren sie Finalgegner. Also ist schon auch ein Traditionsverein, die sich jetzt aber über etwas zweifelhafte Methoden wieder flüssig gemacht haben, würde ich sagen. Und da sind mir Geschichten zu Ohren gekommen. Also man kann natürlich einiges nachgoogeln, aber vor Ort wird dann nochmal geilere Sachen erzählt und was man da erlebt, ist echt bombastisch. Also zum einen geht es darum, dass es ermittelt mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft angeblich nicht gegen den DSV Leoben selber, sondern gegen die Verantwortlichen von einigen, ich weiß nicht, ob es Investmentfirmen, muss man glaube ich sagen. Also es sind verschiedene Geschäftszweige, die da die großen Männer in Leoben quasi betreiben, um Geld zu machen. Das eine ist, glaube ich, Goldhandel, das andere ist Kryptowährung, also beides so Top-Geschäfte. Dann liefen da in diesem VIP-Bereich auch Leute rum, teilweise mit Bodyguard, wo mir gesagt hat, das ist jetzt
Bodyguard.
Das ist jetzt hier der Kryptomann, der hatte einen Bodyguard dabei.
Lief der immer mit oder war der im Hintergrund irgendwo?
Der lief hinter ihm her.
Der
dackelte einfach die ganze Zeit hinter diesem Typen da durch den VIP.
Machte der denn was her, der Typ?
Ja, war jetzt kein Markus Rühl, der da rumlief, so, aber. Jetzt auch nicht Olaf Schubert-mäßig, weißt du, sondern war schon jemand, der...
Olaf Schubert ist der immer so Ponchos trägt, oder? Hat er mal so ein Poncho und nichts drunter?
Das heißt nicht Poncho, das heißt...
Wer ist das? Polunder?
Polunder
ist das, Poncho. Poncho ist
das bei der... Poncho? Ja. Der hat so eine Choreo-Poncho. Der ist auf irgendeiner Choreo hängen geblieben, ey.
Olaf Schubert im Poncho.
Poncho-Choreo von Olaf Schubert, ey. Naja, also war schon ein Türsteher halt. Also, das war sehr witzig und... dann wurde mir da auch so ein bisschen gezeigt, das hier ist der Kryptomann und das ist der Goldmann und sowas alles. Und da habe ich mich ein bisschen da reingelesen und das ist ja wirklich fantastisch, was um den DSV Leoben da alles für Geschichten, kursieren, ja, muss man echt kursieren sagen. Also da ging es darum, dass die Spieler da teilweise mit Kryptowährung auch bezahlt werden, dass dann neben ihrem Gehalt bekommen da wohl einige noch zusätzliche Nettogelder aus Litauen oder aus Spanien oder irgendwo her. Vom DSV Leoben wurden tatsächlich von der Finanzaufsicht auch in den letzten Jahren direkt gleich mal 2 Vereinskonten gesperrt, aufgrund Geldflüsse, die nicht zugeordnet werden konnten und die mutmaßlich als Geldwäsche oder im Verdacht stehen, Geldwäsche zu sein. Also insgesamt wird gegen einen so ein Unternehmenskomplex ermittelt. Die hießen erst Paraiba und später Trilliant oder Trilliant oder irgendwie so. Mhm. Und da ging es halt wirklich um irgendwelche Investitionen, die quasi eigentlich nur so, ich glaube, so Schneeballsystemmäßig da völlig ins Leere gelaufen sind. Es geht wohl um etwa 30.000 Geschädigte und eine Gesamtsumme von 165 Millionen Euro, die da quasi veruntreut wurde.
Also ich würde auch Geld aus Litauen annehmen, Tim. Vom FC Hegelmann.
Zum Beispiel.
Wenn der FC Hegelmann uns hier Geld reinschickt, nehmen wir alles an.
Also ich, beim DSV Leoben in dem VIP-Bereich wirkte alles sehr pompös, alles sehr, sehr neureich.
Ich glaube, so war dann so als Brunnen oder sowas?
Ja, also gab ein fettes Buffet, selbst nach dem Spiel habe ich da noch einiges bekommen. Brunnen habe ich nicht gesehen, aber die Wodka-Bar war ja auch bombastisch. Also man hätte sich da wirklich richtig gut gehen lassen können. Habe ich nicht gemacht, ich musste ja noch nach Auto fahren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der DSV, also ich glaube, die planen sogar jetzt gerade die Gegengerade auszubauen und das Stadion noch Bundesliga-tauglich zu machen. Also da gibt es ganz große Pläne, aber ich würde sagen, da sollte erst vielleicht die ein oder andere Ermittlung zu Ende laufen, denn Hauptmänner, die da im Verdacht stehen, Geld veruntreut zu haben und vor allem DSV-Obmann Mario Bichler, also die sind zurzeit wegen schweren gewerbsmäßigen Betrug und Anlagebetrug.
Es geht die Unschuldsvermutung.
Geldwäsche in großem Stile, wo natürlich dann auch der Verein erstmal sich versucht rauszunehmen, aber es geht auch um die Frage, ob der Verein viele Geldflüsse über schwarze Kassen abwickelt, dass da Spieler auch teilweise mit Bargeldbündeln bezahlt werden und solche Geschichten. Also es ist alles sehr, sehr undurchsichtig, was beim DSV Leoben so abgeht. Ich meine, das ist Sinn des Prinzips, deshalb macht man das ja so.
Leoben und Leoben lassen ist so das alte Sprichwort, oder?
Absolut. So. Ich weiß nicht, wie lange der DSV Leoben noch Leoben wird, denn wenn da irgendwie so das Schneeballsystem von oben einbricht, dann weiß man ja, was aus so einem Schneeballsystem wird, denn da kracht dann schnell alles ein. Also es ist ein Traditionsverein in Österreich. Ich bin mir nicht sicher, ob da am Monte Schlacco alles so mit rechten Dingen zugeht. Das klang alles sehr, sehr, sehr kryptisch.
Ja, okay. Ja, spannend. Also wenn die mal irgendwann aufsteigen, dann wissen wir, da hakt noch irgendwo was gegebenenfalls.
Und wo du witzigerweise gerade gesagt hast, es gilt die Unschuldsvermutung, das ist geil in Österreich. Ne?
Ich habe mir
da jetzt echt so 7, 8 Artikel zu durchgelesen, um da einigermaßen zu wissen, was da eigentlich alles passiert. Und in jedem Artikel steht, ich könnte mir vorstellen, dass das österreichische Gesetz ist, dass es da stehen muss, wenn man über Missetaten redet.
Das ist schon mal schlecht für die Kronenzeitung. Ne? Das macht doch gar keinen Spaß. Das macht gar keinen Spaß zu berichten.
Dann. Es steht echt immer da, es gilt die Unschuldsvermutung. Also ich weiß nicht, ob die Österreicher das immer noch mal in Gedächtnis gerufen bekommen müssen oder ob das wirklich eine gesetzliche Vorgabe ist, aber das war echt überall zu lesen, dass noch ist nichts nachgewiesen.
Also Stand jetzt, Leoben ist unschuldig.
Stand jetzt, Leoben lebt.
Ja, Tim, bin ja stolz auf dich, dass deine Rapid-Serie hält, du kleiner Hütteldorfer.
Ja, ich bin mir sicher, die hält auch, wobei sicher bin ich mir nicht. Ich habe natürlich die große Hoffnung, dass die auch in der nächsten Runde hält. Die nächste Runde ist das Pokalfinale.
Oh.
Das mal wieder, was heißt mal wieder, das wie im letzten Jahr gegen Sturm Graz geht.
Ah.
Also das Traumduell im österreichischen Fußball, die beiden größten Vereine des
ausgerechnet.
Landes. Ausgerechnet wieder. Wir haben jetzt natürlich dieses Jahr das Problem, in Anführungszeichen, dass Borussia theoretisch am Pokalfinaltag in Österreich noch Champions League Halbfinale spielen könnte. Also den Gedanken gab es auch schon länger nicht mehr.
Probleme.
Aber ich sag mal so, heute ist Dwitzwoch, heute Abend geht's zu Atletico. Könnten wir auch vorstellen, dass das Thema ab so 23 Uhr heute ohnehin nicht mehr so ein ganz großes ist. Ansonsten versuche ich natürlich wieder vor Ort zu sein und freue mich darauf. Wie gesagt, ich bin Fan von beiden Vereinen, klingt ein bisschen abgedroschen.
Von Dortmund und Atletico?
Von Rapid und Sturm. Also ich habe beide Vereine jetzt schon in einigen Spielen begleitet und habe da jeweils die Kurvenshow, hab mich durch die Kurvenshows belustigen lassen und bespaßen lassen, weil das ist, finde ich, in beiden Fällen immer eine große Show. Im Finale sind meine Daumen, muss ich zugeben, aber jetzt für Rapid gedrückt. Denn da
letztes Jahr hat Sturm ja alles geholt.
Ja, Sturm hat alles geholt.
Rapid muss jetzt ran.
Also ich wollte sagen, wir haben ja letztes Jahr schon den Sieg von Sturm gesehen. Dieses Jahr darf dann gerne mal Rapid gewinnen. Ich glaube, täte dem Verein und auch unserem Erlebnis an dem Tag war wahrscheinlich relativ gut. Also ich bin mal gespannt, ob sich da Sturm wieder durchsetzt. Ansonsten, Sturm hat ja, ich habe ja letzte Woche von berichtet, in der Liga leider zu Hause gegen Salzburg verloren und man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Meisterschaft ist jetzt doch zugunsten von Salzburg gekippt. Die haben am Wochenende Punkte liegen lassen gegen eben Rapid und Sturm hat knapp gegen Lask gewonnen. Das heißt, da ist jetzt doch wieder knapp die Geschichte.
Ist nochmal Feuer drin?
Sind nur, ich glaube, 3 Punkte und ein paar Tore. Also vielleicht ist für Sturm dann die Meisterschaft drin. Also das wäre natürlich das Idealbild im österreichischen Saisonausklang, wenn Sturm Meister wird und Rapid den Pokal gewinnt.
Sollen wir noch kurz über das Westfalenstadion sprechen?
Ja, gerne.
Eine Minute, wir müssen das Westfalenstadion hier einmal...
Stimmt, wir sind jetzt so lang geworden.
Einmal noch
eigentlich hatten wir es vor, noch in einem kleinen Beitrag vom Spiel zu machen, aber wobei wir haben eben auch schon ein bisschen
geschaut. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was erzählt. Viel gibt es ja auch nicht zu erzählen. So, Stuttgart hatte einen Top-Auftritt da in Dortmund. Also, mit PSG schon bester Gästeblock, oder?
Achso, stimmt, ja, hast recht. Ja, stimmt, bis dato war auch mein Bild, dass Paris den besten Auftritt in der Saison hatte im Gästeblock. Ich habe ja jetzt sogar ein sehr, sehr hautnahes Bild gehabt, denn ich war ja wieder, um ein paar Eindrücke zu sammeln, zum Beginn der ersten und zweiten Halbzeit auf der Nordtribüne und habe also so ein bisschen, ja, fast schon im Stuttgarter Mob gestanden. Also das Gefühl hatte ich zumindest bei der Lautstärke, die ja teilweise an den Tag gelegt hatten. Die ersten 10 Minuten waren sie natürlich stillschweigend aus Protestanlässen seitens oder gegen die Vereinsführung und die Vorstände gerichtet. Aber danach, und das ist ja teilweise dann auch einfach so ein Aufmacher, der dich dann noch mehr beflügelt, um laut zu sein, die haben da schon gut abgerissen, das muss man schon zugeben.
Also der Hype ist da auf jeden Fall gerade ganz groß und auch völlig verständlich. Geiler Fußball, Champions League winkt. Ich wollte auch irgendwas sagen, Tim, zu dem Spiel. Ich habe es gerade irgendwie vergessen. Ich sehe gerade auf dem Folgenplan, wir hatten noch aufgeschrieben, dass die Saarbrücker Spieler am Heimeingang reingegangen sind.
Ganz vergessen eben. In diesem Bullen gestresse da. Auf einmal die Spieler haben noch ein paar Fotos, Autogramme.
Ja, einmal nur schön durch die Pfefferwolke vorm Spiel. Top.
Hammergeil. Das war echt geil, ey. Das ist... Also ja, auch, da merkt man auch, dass dritte Liga auch einfach geiler ist, ey.
Ja, 50 Jahre Westfalenstadion, komplett guter Tag bis aufs Ergebnis. Und ich habe eine Situation im Kopf, die wollte ich noch gerne podcastmäßig festhalten, weil das Schönste am Westfalenstadion-Besuch ist immer, also ich weiß nicht, was du machst vorm Spiel, wir machen nicht zusammen vorm Spiel. Ich stehe am Bierstand.
Super schön mit dir oder nichts zu machen, ey.
Ich will mit dir gar nichts machen vorm Spiel, denn ich stehe immer mit meinen Freunden am Bierstand. Und das ist immer so eine bunte Mischung. Wir stehen da so eine Dreiviertelstunde zusammen und quatschen einfach nur Scheiße. Diese soziale Interaktion am Stadion, am so einem Spieltag optimal, oder?
Ja, ich mache es eigentlich ähnlich. Also ich würde sagen, ich freu mich auch ob der sozialen Interaktion und hau mir so eine Veggie-Wurst oder die Nudeln da irgendwie rein.
Dann hau dir eine Kanne Bier rein vorm Spiel.
Ja, ich bin ja Zero-Trinker.
Ja, aber einen halben Liter, Bier und zwei Kippen kannst du machen.
Halben Liter Bier und zwei Kippen? Ich rauche ja nicht mal.
Ja, ist doch egal. Ich rauche auch nur am Spieltag. Mir werden schon Kippen angeboten bei Instagram. Ich sage, nein, ich rauche nur am Spieltag. Lass mich in Ruhe.
Bei Instagram?
Ja, irgendwie.
Doch, wenn du bei Insta gefragt wirst, hast du mal Feuer?
Irgendeine Verrückte. Ja, aber rauchen kannst du selber, ne? Raucherwitz.
Nee, ich muss auch früher an meinem Platz sein, weil ist immer bei uns ist immer ein bisschen eng da in der Ecke.
Ich stehe erst noch am Bierstand rum und ist so ein ganz gemischter Mob, verschiedene Altersklassen und man quatscht einfach Blödsinn. Es gibt einfach ein bisschen Blödsinn zu erzählen und in dieser Runde kam dann am Samstag Bruno. Bruno ist ein älterer BVB-Fan. Sagt einer zu ihm: Bruno, hast du die meisten Spiele gesehen im Westfalenstadion? Guckt er und sagt: Ja, habe ich. Und dann haben wir gefragt: Wie viele hast du gesehen? Ja, seit 74 habe ich 5 Pflichtspiele verpasst.
Ja.
Er verpasst alle 10 Jahre ein Spiel. Also die Corona-Zeit ausgenommen. Aber an dem Tag, wie er das dann erzählt hat, das war absolut fantastisch, überragend. Und dieser ganze Spieltag mit dem Bewusstsein für dieses Stadion und was man da schon alles erlebt hat, welche Emotionen man dort schon durchlebt hat, dann auch so ein geiles Spiel zu bekommen. Wie gesagt, war für mich 100-mal geiler als ein 3-0 gegen Augsburg, weil da war richtig Feuer drin, da war richtig was los. Bisschen wenig Pyro, aber sonst war alles okay, ne?
Ja, wer die Geschichten von Bruno übrigens noch ein bisschen intensiver hören will.
Bruno-Werbung jetzt hier, Bruno müssen wir kennzeichnen.
Ja, Bruno Rekas hat in der Football Was My First Love App auch einen kleinen Part.
Der hat, glaube ich, einmal sein Buch vertont, der hat ein eigenes Buch geschrieben und ich habe auch mal ein Interview mit ihm geführt.
Wie war der Titel nochmal? Vom Borsigplatz zum?
Fujiyama.
Zum Fujiyama, ja.
Ja, genau. Der Mann hat schon einiges erlebt und dass der da zufällig in die Runde kam, das war fantastisch. Also großartiger Tag im Westfalenstadion.
Ja.
Glückwunsch nochmal.
Das unterschreibe ich trotz der Niederlage, auch wenn sich dich nicht juckt.
Glückwunsch auch an den BVB. Es gab nämlich in der Nacht vorm Spiel, ich glaube, dass es die Nacht vorm Spiel war, da wurde auch ein Graffiti ans Westfalenstadion gemacht. Herzlich willkommen im Westfalenstadion.
Moment, es wurde gar nicht ans Westfalenstadion gemacht, sondern es wurde an die Mauer einer Parkabfahrt gemacht.
Parkabfahrt gemacht, herzlich oder für immer Westfalenstadion. Aber da kannst du ja wissen, da kamen die Maler aber morgens um 8 Uhr, die mal alles schwarz übermalt haben. Vermutlich auf Anraten des Namenssponsors des Stadions. und der verkauft sich bei solchen Sachen ja so schlecht. Ne?
Ey, unangenehm.
Das ist ja so peinlich.
Ich verstehe es auch gar nicht.
Ich verstehe es null.
Marketingtechnisch so dumm. Die hätten doch einfach sich hinstellen können und sagen können, wir schenken heute dem Stadion seinen Namen oder wir feiern das auch mit.
Einfach
mit
mitspielen.
Namen. Einfach, weil das hätte dir doch so gute Presse gebracht.
Klar. Überall wäre der Name nochmal gefallen.
10.000 Mal wäre der Name genannt worden, den wir heute aus Prinzip nicht nennen.
Nee, wir nennen immer alle Sponsorennamen. Wir, immer, alles kommt hier rein. Flyer-Alarm hat Mira Mödling.
Wenn das Dachbleche 24 Westfalenstadion hieß.
Ja. Nee, aus Prinzip einfach nicht, weil das ist, ey, du kannst das Spiel doch einfach als Sponsor mitspielen. Du machst positive Presse damit.
Du musst doch, vor allem, du musst doch auch was davon haben, Sponsor zu sein, indem du ein gutes Bild, also die Grundausgangslage war ja sogar so positiv, denn das Namenssponsoring des Stadions hat ja ein Stück weit dazu geführt, dass es den Fall überhaupt noch gibt. Also die Grundlage war ja die beste, die es gibt.
Ja, ja, konnte, weißt du, du kannst ja einfach so wie so ein Freundschaftsfall produzieren. Die Leute, die Kunden, die da teilweise rumlaufen, die ziehen das ja auch an. Ja, die tragen dann dein Logo um den Hals. 100%ig klappt sowas. Komm, also da, das ist ja wirklich. Und dass der BVB das dann auch so machen muss, da hätte ich schon gar keinen Bock mehr auf so ein Sponsoring. Egal, wie viel Geld mir das einbringt. Du verlierst ja völlig dein Gesicht, wenn sowas da passiert.
Das ist so peinlich, was da teilweise dann so abläuft, um bloß sicherzustellen, dass das Ding offiziell nicht Westfalenstadion heißt. Naja.
Ja, also unangenehm.
Also Westfalenstadion.
Ja, um's in den Worten des BVBs zu sagen, alles Gute, altes Haus.
Ja, ja. Oder 50 Jahre schönste Stadion der Welt.
Ja, ja.
Also ich würde sagen, wir können heute mal rausgehen ich würde sagen, wir können jetzt heute rausgehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und
wir grillen jetzt.
Würde mir wünschen, dass der eine oder andere uns, wer keine Kohle für so Smart Dresser hat, der hat vielleicht dann die 3 Euro da über, um uns bei Steady oder bei Aufruhr zu unterstützen. Knallt das Geld da, wenn ihr rein habt, und ansonsten finde ich heute mal als letzte Worte für immer Westfalenstadion.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.